Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 94 und es sollte natürlich um nichts anderes gehen als olympisches Gold. Wir sind Olympiasieger geworden. Die Mixed-Relay-Staffel in Besetzung Hellwig, Tertsch, Lührs und Lindemann hat Gold gewonnen in einem packenden Rennen gegen die USA und gegen Großbritannien. Natürlich hat uns das dermaßen mitgenommen und mitgerissen, dass wir da sehr ausführlich drüber geredet haben. Und dann mussten wir natürlich trotzdem auch noch mal so ein klein bisschen über unsere Frankfurt-Prep reden. Denn ja, die Rennwoche, sie steht unmittelbar bevor. Auch bei Nicky Boy rutschen die Einheiten jetzt besser als noch vor ein, zwei Wochen. Long Runs sind eingeloggt, deswegen nicht mehr lange schnacken. Rein in die Werbung, rein in den Podcast. Nicky Boy, habe ich irgendwas vergessen?
Ja, wir haben ja mal ganz kurz über das Thema Doping geredet. Das gab ja auch nochmal wieder noch einen Profifall in dieser Woche und haben es von letzter Woche nochmal ein bisschen aufgegriffen, um es nochmal klarer rauszuarbeiten. Und wir haben noch drüber gesprochen, was wir uns noch für Last-Minute-Materialkäufe getätigt haben. Aber es hört ihr ja alles im Podcast, jetzt hier rein in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05.
sind
für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könnt ihr es nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heatgame.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch zwei Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitze Vorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Nils, wie geht's dir?
Wir sind Olympiasieger, wie soll's einem gehen?
Ach, du willst direkt mit Olympia einsteigen? Ja, ich dachte, klar, das ist natürlich jetzt das geilste Thema überhaupt, ne? Goldmedaille, Nachfolger Jan oder vier Nachfolger von Jan Frodeno, kann man sagen. Da schüttelt es mich direkt wieder, muss ich sagen. Da bin ich direkt wieder in den Emotionen. Guck mal, da hast du mich jetzt kalt erwischt, ey. Ich dachte, wir quatschen ein bisschen über unser Training erstmal hier ein bisschen und so, jetzt sind wir hier voll drin.
Nee,
Alter,
ich
sag's dir vorab, wir haben da nicht gesprochen drüber. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt,
dass mich das, dass ich den Fernseher angeschrien habe, aber leck mich am Arsch, habe ich bei der Staffel den Fernseher angeschrien. Heieiei. Also, ich habe zwischendurch, das Geilste war, dass ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte es auch in eine Story geschrieben, dann nachher, und hatte richtig viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die so, auch, oh, bei mir genauso. Ich bin gespannt, was die Nachbarn gedacht haben.
Ja gut, es waren halt auch einfach richtig früh, ne? Das darf man nicht vergessen. 8 Uhr Entscheidung. Und dann fiel das ja wirklich um 9:30 oder kurz vor 9:30 war dann die Entscheidung. Das Krasse war, dass Kasper Fußballcamp hatte. Das ging los am Montag. Das heißt, da durften wir auf gar keinen Fall zu spät kommen. Und das startete tatsächlich um 9:30. Und wir haben dann natürlich geguckt und ich schon so die ganze Zeit, oh Mist, wie machen wir das? Und dann, ja gut, dann musst du halt einfach so das Time, dass du halt nichts auf Social Media guckst und dann halt Real Life, also einfach weiter guckst, da den Rechner aufmachst, wo es aufgehört hat. Und dann sind wir halt im Lastenfahrrad losgefahren, hab ich ja gar nicht, ich halte es nicht aus. Und dann haben wir es halt wirklich übers Telefon geguckt, auf dem Weg zum Fußballcamp und dann auch auf der Straße.
Geil.
Hier durch die Hood gerollt und dann auf einmal so, ja, ja. Das war schon wirklich cool und ja, krass. Also wirklich unglaublich. Dann natürlich nach Hause gekommen. Und ist mir da nochmal in Ruhe angeguckt, weil das ja wirklich auch, also erst wie Beth Potter abreißen lassen musste und Taylor Nipp alles von vorne, Laura halt einfach wirklich cool hinterhergerannt und dann dieser Antritt auch, also dann natürlich auch die Emotion von Jan, Frodo, das war natürlich auch sensationell, wie der einfach mitgefiebert ist. Ich habe es mir danach dann auch nochmal angeschaut in der ARD und Dirk Froberg ist ja auch ähnlich Triathlon-verrückter wie wir oder noch verrückter vielleicht sogar. Der ist ja auch total abgegangen und was war das wirklich für ein Bilderbuchrennen? Natürlich ein bisschen Sturz der Franzosen, das ist so ein bisschen, was es klein ein bisschen getrübt hat. Auf der anderen Seite muss man halt auch einfach sagen, Laura und Lisa sind im Frauenrennen gestürzt. Also ich will jetzt nicht sagen, ausgleichende Gerechtigkeit, aber da sieht man halt einfach wieder, Glück und Pech sind bei den Olympischen Spielen oder allgemein im Hochleistungssport so eng beieinander. Und jetzt war das Momentum halt auf Seiten der Deutschen und ich habe es ja vorher noch gesagt, ich hatte echt so ein bisschen vorher Bedenken, dass sie es hinkriegen nach diesen, ich will jetzt nicht sagen verkorksten Rennen, also gerade auch das Frauenrennen, ich meine, Laura und Lisa sind 7. und 8. oder 8. und 9. geworden, Nina Eim auch 12., also das war jetzt kein schlechtes Rennen, überhaupt nicht, aber wenn man halt einfach weiß, was drin gewesen wäre, wenn die beiden nicht gestürzt wären in der Spitzengruppe, dann muss man halt sagen, schade, war jetzt nicht so, wie man sich das erhofft hat. Männerrennen ganz genauso. Und jetzt halt wirklich, boah, das war schon krass. Und auch diese Spannung, also auch so dieses Hin und Her, die Mixed Relay, das ist einfach auch wirklich ein grandioses Format, das muss man wirklich sagen.
Ja, das ist ein Hammerformat. Also auch so dieses, wie du gesagt hast, da kann halt alles passieren, ne? Und wenn, ja, Stürze gehören halt dann leider auch manchmal dazu. Wir haben es andersrum im Einzel gesehen bei den deutschen Frauen. Du hast es schon angesprochen und ich glaube, das ist jetzt auch hinfällig zu sagen, die Franzosen hätten dann gewonnen oder nicht gewonnen oder sonst was. Aber erinnerst du dich noch an den Podcast letzte Woche, Nils? Ich hab's gecallt.
Du hast gesagt, ja. Du hast gesagt, du hast das Gefühl, dass da was Großes passiert. Definitiv.
Ja, es ist halt so, keine Ahnung, mit dem Ding in Hamburg im Kopf mit der Mixed Relay und da hast du gedacht, ja, das ist immer in Hamburg, das ist die Strecke und keine Ahnung was, aber es hat es mal wieder gezeigt, so dieses, die Tiefe in der deutschen Mannschaft ist halt einfach brutal. Also ich meine, Tim Hellwig vorneweg, der einfach ein unfassbar starkes Rennen gemacht hat, sich dann nur ganz am Ende ein paar Sekunden von Alex Yee, dem Olympiasieger, hat abstellen lassen im Laufen und auch nicht weit, ne? Also der hat da nicht viel verloren. Und dann dieser Tertsch hat mal gezeigt, was sie drauf hat. Und da tat's, das war dann, wo ich das gesehen habe, tat's mir noch mehr weh, dass sie gestürzt ist im Einzelrennen. Weil, das hätte ich wirklich gern gesehen. Und ich weiß nicht, ob dann noch Wut im Bauch war oder so, ne? Aber nach dem Rennen, was sie da auf dem Asphalt gebrannt hat, da habe ich nur gedacht, oh Mann, was wäre da im Einzelrennen drin gewesen? Da, also von Gold bis wäre da alles gegangen. Also das tat mir dann noch mehr weh. Und dann habe ich aber gedacht, die sind mittendrin. Und dann Lasse mit dem, wie ist er noch, Dickinson oder so, mit dem
Dickinson, genau.
Dickinson, US, dem mit dem Briten, Engländer. Brite.
US-Amerikaner.
Brite Dickinson, mit dem Briten genau, vorweg. Genau, das war ja der Alex Yee ja auf die Laufstrecke geschickt hat und dann beim Einzel rausgegangen ist beim Laufen. Der hat ihn dann
Pearson
noch so
war, glaube ich, bei der US-Amerikaner war tatsächlich nur für die Staffel eingesetzt, meine ich.
Nee, der war auch im Oh, jetzt. Nee, der war auch im Einzel. Pearson, mussten, ich glaube, es müssen auch alle dann im Einzel starten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass alle im Einzel gestartet sind dann auch.
Nee, ich meine entweder die US-Amerikaner oder die Briten.
Also Pearson ist auch safe im Einzel gestartet und Dickinson ist auch safe im Einzel gestartet.
Vielleicht war es Ryder, I don't know.
Das kann sein.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es krass.
Ist ja wurscht. Und dann, ja, lasse mit dem vorweg. Und ich habe dann nur gedacht, oh, wenn sie den Vorsprung halten können, was sie dann gemacht haben. Und am Ende hat der Dickinson dann Lasse ja noch ein paar Sekunden abgesprintet, sag ich mal, diese 5 Sekunden, weil er einfach, ja, wahrscheinlich dann im Einzel rausgegangen ist und noch so ein bisschen mehr Frische hatte in den Beinen. Und da gab es so eine, ja, nahe Kameraaufnahme auf Lasses Gesicht und wie der, hast du gesehen, wie so tief der gegangen ist? Oh, und das haben wir, aber wenn ich jetzt drüber rede, kriege ich noch wieder Gänsehaut. Das war einfach so, so stark, weil du gesehen hast, der weiß, ich muss da jetzt um jede Sekunde fürs Team fighten, für die Medaille. Und wir sind auf 2 und das hast du ihm im Gesicht angesehen und das war so geil. Und dann springt Beth Potter rein und dann Laura wirklich nur 5 Sekunden hinterher und ich habe safe gedacht, safe, die stimmt es zu. Und dann aber in der Szene mit dieser Strömung, mit diesem Schwimmen, das ist ja sowas von abgefahren gewesen. Also auch mit dem, wie viele jetzt noch doch krank waren und dass die Wasserqualität natürlich safe nicht schwimmbar war. Aber gut, das haben wir jetzt außen vor gelassen. Dann schwimmen die da mit der Strömung raus und ja, der Abstand wird so ein bisschen kleiner gefühlt oder bleibt gleich. Und dann um die Boje rum, dann dachte ich, oh, Laura nimmt eine super Linie, die kommt näher an Beth Potter. Und Beth Potter schwimmt da immer weiter raus und Laura nimmt ein bisschen die Kürze. Ja, das macht sie super. Und dann kommen auf einmal von hinten aber die 28 Sekunden Rückstand hatten und waren fast bei Laura dran. Da habe ich gedacht, hä?
Ja.
Die sind dran. Wie kann das dann passieren? Und wirklich, das sah aus der Helikopterperspektive von oben so aus, als wenn die noch 10 Meter zu schwimmen haben und alle drei beieinander sind. Aber dann kommen die aus dem Wasser mit jeweils 12 Sekunden Rückstand, weil dieses letzte Stück von ganz rechts am Rand zum Schwimmausstieg wieder über die Strömung so lange gedauert hat, dass das wie dieses Ding, als wenn du so beim Radfahren über die Kuppe fährst und denkst, die sind dran und dann fahren die in die Abfahrt rein, drücken über die Kuppe und auf einmal sind die Abstände doch noch richtig groß.
Ja.
Also genau so war das. So dieses, du denkst, die sind dran, safe, oh, alle wieder zusammen, 4, 5 Leute zusammen und dann ist aber jeder auf sich selbst gestellt und dann kommt dieser Höllenritt von Taylor Nipp und da müssen wir uns auch im Namen der wahrscheinlich von allen Deutschen nochmal bedanken, dass Taylor Nipp da einfach alles wieder zusammengefahren hat, weil ich glaube, Beth Potter wäre ohne Taylor Nipp durch gewesen, oder wie siehst du das?
Ja, das, also A war das ja wirklich auch eine Situation, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da es war relativ früh, als Taylor Nipp an Laura Lindemann rangefahren ist. Da war so ein kurzer Augenblick, da habe ich schon gedacht, dass Laura nicht im Windschatten hinterherkommt. Und ich weiß nicht, ob sie irgendwie unachtsam war, aber da war das auf einmal so ein Meter, anderthalb Meter. Und da musste Laura, glaube ich, nochmal richtig reindrücken, um halt das Hinterrad wieder zu kriegen. Das war, glaube ich, so eine ganz kritische Situation.
Ne? Die hat attackiert
wo sie wirklich fast durchgefahren wäre und weggefahren wäre von Laura. Aber Laura war natürlich hellwach und wusste auch, dass das der Zug nach vorne ist. Und klar, ich meine, Laura hat sich halt hinter Taylor Nipp eingereiht, ist halt wirklich nach vorne gefahren worden. Könnte man jetzt sagen, haben beide den gleichen Trainer. Auch Taylor Nipp wird ja seit einiger Zeit von Dan Laurent trainiert. Also da wurden gute Dienste geleistet. Ja. Nein, das hat natürlich überhaupt gar nichts zu tun. Und der Punkt ist auch,
Team-Taktik.
Auch Taylor Nipp, was hätte sie machen sollen? Also sie wusste wahrscheinlich, wenn sie jetzt irgendwie mit Laura zusammen versucht zu arbeiten, wird die Pace in dem Moment, wo Laura vorne ist, langsamer werden. Also die hat halt einfach Gold attackiert. Und das fand ich halt einfach krass faszinierend, wie extrem stark die auch gelaufen ist. Denn sie war ja eigentlich in der ähnlichen Situation wie Beth Potter. Sie hat das Radfahren als Einzelzeitfahren absolviert und ist danach noch nahezu genauso stark gelaufen wie Laura. Sie sind ja alle drei auf Augenhöhe gelaufen. Auch Beth Potter ist nachher nochmal zurückgekommen wie Alexi im Männerrennen. Aber es war natürlich jetzt vom rein taktischen her, kraftsparendsten her, die beste Situation war bei Laura. Sie konnte halt mit Taylor mitfahren.
Technisch, also taktisch eine absolute Meister. Und da siehst du auch, wie lange Laura diesen Sport schon macht und schon alle Situationen durchgespielt hat. Und da hast du diese Erfahrung von ihr gesehen. Sie hat gesehen, die kommt von hinten. Sie hat dann gar nicht versucht, da, also so sah es zumindest im TV aus, da irgendwie einen Solo-Harakiri-Ritt hinzulegen und alles rauszuhauen, um irgendwie keine Sekunde auf Beth Potter zu verlieren, sondern hat gedacht, ey, ich weiß genau, wer da von hinten kommt und wie viel Druck die hat, weil die Athleten kennen sich halt untereinander. Und Taylor Nipp, ja, wenn du Gold gewinnen willst, dann ist ihre einzige Chance dann natürlich da ranzufahren. Sie weiß, sie ist die stärkste Radfahrerin. Und am Ende ist es ja auch so, wenn du weißt, jemand ist beim Radfahren so viel stärker, warum soll eine Laura da fahren? Ne? Das ist dann klar auch ein Risiko. Wenn Taylor nicht gefahren wäre, wäre es halt um Silber gegangen, was immer noch unfassbar geil gewesen wäre, auch eine Silbermedaille. Und da hat sie ihre Karten halt einfach, die sie hat, so gut gespielt. Und auch beim Laufen, finde ich, Taylor Nipp hat ja da auch direkt das Heft in die Hand genommen und ist auf Attacke gegangen. Und auch da, Laura hat einfach nur dranbleiben und auch nicht dann bis auf den Zielteppich gewartet und irgendwie vielleicht, wenn man eingekesselt ist oder sowas, sondern vor der letzten Kurve hat sie eine Attacke gesetzt, dass sie als Letzte auf die Zielgerade geht und das Ding quasi in Anführungsstrichen nur noch durchziehen muss. Aber da war in diesem Rennen taktisch von Laura Lindemann wirklich nicht ein Fehler und einfach sowas von eiskalt und stark das Ding zu Ende gebracht und durchgezogen. Und ja, das muss man erstmal nachmachen, ne? Also das ist schon... Ah, das war einfach.
Ja, das war.
Die Staffel hatte wirklich alles. Einfach so ja, geil. Ja,
das war richtig stark. Ich meine, das ist natürlich auch immer die Frage, ob wollen oder können. Also ich glaube ganz ehrlich, dass vermutlich Laura hinter Taylor Nipp genau die gleichen Wattwerte gefahren ist, wie sie vorher alleine gefahren ist. Also ich glaube, da wäre jetzt auch gar nicht mehr so viel mehr gegangen. Also selbst wenn Taylor Nipp einen Turn von Laura erwartet hätte, wäre es, glaube ich, schwer gewesen, den zu fahren. Also das ist ja auch die Frage, ist es dann einfach nur Taktik oder war es wirklich so, dass sie auch gar nicht hätte, vielleicht wäre es einmal kurz gegangen mit einer riesen Wattbombe, aber das ist ja die Frage und genau das gleiche auch beim Laufen. Also auch da hast du ja gesehen, Taylor Nipp, auch von ihr war das vermutlich genau die richtige Taktik, weil einfach durch das Rennprofil, was sie an den Tag legt, hat man gedacht oder war die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sie halt mal so dieses extrem schnelle Laufen kann, weil sie einfach durchs Zeitfahren, durch die PTO-Rennen, sie hat ein unglaublich hohes Niveau. Aber ich glaube, so diesen Kilometer dann mal in deutlich unter 3 zu laufen, das fällt ihr vermutlich schwerer als einer Beth Potter oder einer Laura Lindemann, wenn sie halt auf gleichem Niveau sind. Deswegen hat sie halt einfach von Anfang an riesig hohes Tempo angeschlagen in der Hoffnung, dass die zwei halt einfach gar nicht mitkommen. Und man hat es ja auch gesehen, bei Beth Potter hat es funktioniert. Die musste natürlich auch ihrem Solo-Ritt sicherlich ein bisschen Tribut zollen. Und Laura, da ist halt auch die Frage. Ich meine, es sah schon wirklich krass kontrolliert aus. Ich fand da auch, als sie losgelaufen ist, dachte ich, uiuiuiui. Aber dann hat sie sich gefangen, hat sich richtig reingekämpft ins Rennen und sah schon, finde ich, auch auf krass hohem Anschlagsniveau immer noch gut aus und kontrolliert aus. Und genau wie du gesagt hast, also der Antritt, das war absolut perfekt und ich glaube, da hat man einfach auch wirklich gesehen, ich fand auch nachher beim Ziel, gerade auch bei der Siegerehrung, das habe ich mir dann alles irgendwie abends nochmal angeguckt, so die anderen drei, die waren halt das allererste Mal bei den Olympischen Spielen dabei, da hast du gemerkt, da erfüllt sich irgendwie so ein Traum und die waren einfach geflasht von dem, dass sie dabei sind, klar, dass du dann auch noch Olympiasieger bist, kommt natürlich noch dazu, aber bei Laura war das ja nach ihrem Superrennen in Tokio schon so, dass sie, glaube ich, auf eine Medaille gehofft hat und auch spekuliert hat und man glaube, hat auch gesehen, dass es im Einzelrennen vermutlich schon realistisch gewesen wäre an einem perfekten Tag. Und jetzt wusste sie, das ist meine Chance, halt einfach eine Medaille zu holen. Und wie sie das Finale bestritten hat, also die letzten 500-600 Meter gelaufen ist. Und ich glaube, sie war auch die Einzige, die dann wirklich Tränen in den Augen hatte bei der Siegerehrung, weil ich wirklich glaube, dass ihr das emotional am härtesten gegangen ist, weil sie halt einfach, es waren halt schon ihre zweiten Olympischen Spiele. Und man hat sie auch an Hayden Wild gesehen, diese Chancen, Olympiasieger zu werden. Letztendlich sagt man immer, es ist völlig egal, ob du Gold, Silber oder Bronze gewinnst, aber Olympiasieger bleibt dann halt doch nochmal mehr in Erinnerung als ein zweiter oder dritter Platz. Das ist einfach so. Und die haben da halt echt Historisches geschaffen und ich glaube, Laura war sich dessen schon während des Rennens bewusst und dann im Ziel auch noch mehr als die anderen drei, weil die, glaube ich, einfach so geflasht waren von ihren ersten Olympischen Spielen. Und boah, ja, das war krass. Also das war wirklich so, es ist einfach tolles Format und auch, was wir auch schon gesagt hatten, du hast es jetzt auch gesagt, ich meine, die Freiwasserschwimmen finden auch gerade in der Seine statt. Das ist schon wirklich so, wo du denkst, Junge, vielleicht sind die, ich glaube, es hat jetzt nicht geregnet die letzten Tage in Paris, vielleicht ist das Ganze ein bisschen besser geworden, aber das geht schon auch grenzwertig auf die Gesundheit der Athleten, aber die Bilder und allgemein jetzt auch, also ich, gerade weil wir das angesprochen hatten mit diesem Wollen auch, ich weiß nicht, ob du die 1500 Meter gesehen hast, Josh Kerr versus Ingebrigtsen und dann läuft der US-Amerikaner, sprintet den halt einfach davon. Und für mich als ehemaliger Handballer, gestern hast du Deutschland-Frankreich gesehen. Alter Schwede, das war also wirklich mehr Drama als dieses eine halbe Minute vor Schluss oder 20 Sekunden vor Schluss mit zwei Toren zurückzuliegen gegen die Franzosen im Stadion da in Frankreich. Dann macht der Roschinster diesen 7 Meter rein mit 22 Jahren. Also was für eine Socke. Und dann holen sie 2 Sekunden vor Schluss noch den Ausgleich, dass es in die Verlängerung geht. Und dann war die Verlängerung ja nochmal genauso dramatisch wie die reguläre Spielzeit. Ja. Also da habe ich auch wieder rumgeschrien bis zum geht nicht mehr. Also was der Sport, was der für Emotionen auslöst und für Begeisterung auslöst. Und wenn irgendeiner sagt, er kann mit den Olympischen Spielen nichts anfangen, völlig egal, ob man Sport macht oder nicht, dann, das ist wirklich etwas, das kann ich nicht verstehen. Also das ist, weil das wirklich so krass ist, wenn du siehst, was da abgeht. Der Weltrekord von Duplantis, 6,25 Meter im dritten Versuch. Also das sind ja Stories, die da geschrieben werden, einfach mehrfach am Tag. Das ist wirklich so grandios, also so genial und unfassbar. Also das war schon, ja, wir sind Olympiasieger. Das ist schon, ist schon richtig, richtig, richtig stark. Also das ist, boah, was, wie die sich jetzt auch fühlen müssen. Am coolsten fand ich auch wieder, also es waren wieder 2 coole Sprüche von Frodo. Einmal als Blumi in die Sen gesprungen ist und der meinte, der Wasserspiegel steigt kurz mal an. Da musste ich auch wieder so lachen. Und dann im Ziel war nachher, haben sie da alle ihr Sportgetränk getrunken, wie der Reporter gesagt hat. Und dann meinte dann Frodo, ja, ich hoffe dann, dass sie jetzt mal irgendwann auch mal Richtung Champagner umgehen. Sie sind schließlich in Paris, da muss man Champagner trinken. Und dann meinte dann der Reporter, na ja, vor 11 sollte man das doch nicht machen. Und dann meinte Frodo nur, irgendwo auf dem Planeten ist es immer 11 Uhr, das geht schon. Also auch da wirklich, er macht das einfach gut und auch wie der abgegangen ist auch. Also wie du wirklich gemerkt hast, wie der mitfiebert, wie der sensationell. Also es hat wirklich richtig, richtig Spaß gemacht und wäre natürlich, ich meine, ich habe eh das Gefühl, dass der Ausdauersport tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt so unsere Bubble ist, aber gefühlt tatsächlich noch mehr wieder en vogue ist oder noch hipper wird, als es in Zeiten von Corona und kurz nach Corona der Fall war. Also ich hatte auch am Dienstag dann hier beim Lauftraining, das war mega heiß und mir war irgendwie klar, viele sind im Urlaub und da werden jetzt mit Sicherheit nicht viele kommen und auf einmal standen da 35 Leute an der Alster. Und ganz, ganz viele neue Gesichter. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Hype noch größer wird. Ist jetzt überhaupt nicht irgendwie zu validieren über irgendwelche Meldezahlen, aber einfach so, wie man auch beim Training sieht, wie man am Laufen sieht, wie man beim Radfahren sieht, wie man im Becken trainieren sieht.
Ich glaube, das wird gar nicht bei den Meldezeiten größer, sondern bei Leuten, die Sport machen.
Hobbyathleten.
Ey, das war Sonntag, wo wir einen Longrun gemacht haben. Keine Ahnung, was das für eine Gruppe war und was für ein Longrun oder sonst. Das sah aber aus wie so eine Gruppe Pumper auf jeden Fall oder irgendwie High Rocks oder keine Ahnung was. Aber ey, wir sind, auf einmal kommt da eine Meute an und dann ist eine kleine Pause da von 50 Metern, kommt noch so eine Meute. Also uns sind bestimmt da in so 2 so Grüppchen 100 Leute entgegengekommen. Mhm. Unfassbar, unfassbar. So eine riesen Gruppe einfach locker durch den Stadtwald gejoggt. Also da habe ich keine Ahnung, diese Runde, die laufe ich jetzt, ich bin seit 2007 in Köln. Ich habe noch nie so viele Läufer im Stadtwald auf einem Haufen gesehen. Also das war eine Fußballmannschaft
Hochsommer in der Ferien.
29 Grad. Sonntag war nicht 29 Grad. Sonntag war kühler ein bisschen hier, aber.
Ja, egal, aber ist, also trotzdem.
Unfassbar.
Also, und wenn man dann überlegt, was der Olympiasieg von Frodo, klar, das ist nochmal irgendwie so einzeln und damals war Triathlon vielleicht auch noch nicht ganz so auf der Platte wie jetzt. Aber wenn das halt ansatzweise einfach nur wieder so ein Hype und so ein Fokus auf den Triathlon auslösen würde wie damals, das geht ja fast schon gar nicht mehr. So, und da muss ich tatsächlich sagen, das ist schon, ja, es ist einfach auch so, wenn du dann halt, siehst es natürlich auch nochmal ganz anders, wenn du einen Sohn hast, der jetzt 7 geworden ist, der natürlich irgendwie total sportbegeistert ist, da geben sich die Gene vermutlich dann doch weiter. Ich meine, wir gucken hier wirklich mehr oder weniger alles. Das ist so krass. Also, wo du auch immer denkst, ey, eigentlich kannst du das nicht machen. Aber gut, es sind Ferien und dann sitzen wir halt einfach bis 11 Uhr vorm Fernseher. Coolste Kommentar von ihm war aber tatsächlich, als Duplantis da den Weltrekord gesprungen ist im Stabhochsprung und irgendwann seine Freundin eingeblendet wurde. Und Caspi so meinte, oh, gute Freundin hat er auch. Wo ich auch nur so dachte, auf die wichtigen Sachen konzentriert.
Ganz der Papa.
Oh Mann, aber das war ja wirklich
so. Wie hast
so
du nochmal so schön gesagt, ja Nick, freu dich drauf, wenn die Kleine 4-5 wird, dann erkennst du immer mehr von deinen Seiten die guten, aber auch die schlechten.
Auch die schlechten, genau. Die wird halt einfach andauernd ein Spiegel vor das Gesicht gehalten. Ja. Nee, aber einfach auch echt so dieses einfach mitmachen. Also, weil das muss man halt auch einfach auch sagen, dass einfach tatsächlich jeder, der da bei den Olympischen Spielen startet, ist halt ein Held. Also, es ist halt einfach nur Olympionike. Das habe ich Cheppe heute auch nochmal geschrieben, weil wir irgendwie kurz, ich weiß gar nicht, was er gesehen hat. Ich glaube, das 1500-Meter-Finale und das war für mich auch vorher schon eins so der Highlights, weil das natürlich einfach so cool hochgespielt wurde, Kerr gegen Ingebrigtsen. Und da hatte ich richtig, richtig Bock drauf, das zu sehen. Und er war ja da, er war ja im Stadion und hat es dann irgendwie geschrieben und hat irgendwie in der Story das geschrieben und dann hat er mir auch nochmal geschrieben, wie cool das war. Und dann habe ich auch geschrieben, ich so, alter Cheve, du bist jetzt einfach Olympionike. So, das kann dir halt einfach keiner mehr nehmen. Und klar, Gold, Silber, Bronze, aber er war halt einfach in den Olympischen Spielen dabei. Und das ist schon wirklich, also das dann halt auch so den Kids zu sagen, dass einfach jeder, der da ist in seiner Sportart, ein absoluter Held ist und
voll
so viel Verzicht geübt hat, wirklich irgendwie Karrieren ausgeschlagen hat, weil er halt seinen Traum gelebt hat. Es ist schon einfach wirklich grandios und wir haben es auch schon in der letzten Episode gesagt, natürlich kannst du da jetzt irgendwie Sachen kritisieren, definitiv will man gar nicht schönreden, aber das hat halt einfach eine Faszination und auch diese Stimmung in der Stadt, dieses Miteinander, wenn du auch einfach siehst, wie auch so die Teams miteinander umgehen, auch Deutschland, Frankreich gestern das Handballspiel. Ich meine, Nikola Karabatic hat sein letztes Spiel für die französische Nationalmannschaft gemacht. Da weiß ich noch, wie das war, als der zum THW gekommen ist, zum THW Kiel. Da habe ich ja in Kiel gelebt und studiert und trainiert. Oder eher trainiert und studiert, die Reihenfolge ist richtig. Und ich weiß noch, da war der halt Anfang 20 und wurde verpflichtet. Und das war ja so der erste richtige Superstar im Handball, der halt einfach auch Riesengehälter kassiert hat. Und der hatte dann, die hatten Audi als Sponsor. Und der hat einfach immer völlig prollig in der Fußgängerzone geparkt. Das war dem völlig egal. Ich weiß nicht, wie viel der THW Kiel an Strafmandat für falsch parken gezahlt hat, für Nikola Karabatic. Aber das war halt irgendwie so ein Proll, wo du gedacht hast, oh, was ist das für ein Typ, macht hier voll einen auf dicke Hose. Und 20 Jahre später siehst du halt, wie der dann gefeiert wird bei seinem letzten Auftritt für die französische Nationalmannschaft mit Anfang 40, 42 ist er jetzt, glaube ich, und das ist jetzt halt nicht mehr der Typ, der wahrscheinlich so mit seinem dicken Audi A8 in der Fußgängerzone parken würde. Klar, ist halt auch ein bisschen reifer geworden. Also das ist einfach krass, wenn du das siehst, auch wie die Zuschauer abgehen. Und Radsport haben wir auch schon drüber gesprochen, was da einfach auch beim Männerrennen, was da an Zuschauern, ich meine, das waren ja keine Zehnerreihen, das waren ja 20er-Reihen. Das war ja einfach so krass, diese Szene mit Nils Pollitt, wo er aufs Klo musste und wie.
Alter,
hast du das gesehen? Alter. Und das ist doch einfach unfassbar. Aber das ist, also ich meine, das ist Olympia.
Ja, naja, nicht, das ist Olympia. Also so soll Olympia sein. Aber da siehst du mal, was es ja jetzt auch bei dir auslöst und was es für ein Unterschied ist, wenn du Olympia in einem Land veranstaltest, wo die Leute auch sportbegeistert sind, wo die auf die Straße gehen und nicht irgendwo, keine Ahnung, ja, in Middle East, wo möglichst viel Kohle bezahlt wird, ja, und Leute dafür bezahlt, absolut, werden, dass sie sich das angucken und auf irgendeine Tribüne gehen, wie eine Fußball-WM oder sonst was. Und ey, ja, da kann man auch nur hoffen, dass wirklich so dieses, was jetzt ja mal, was war es, 2040, Deutschland, vielleicht gibt es eine Bewerbung oder ich weiß es nicht. Da kann man nur hoffen, dass das passiert, weil hier wäre das, glaube ich, genauso wie in Frankreich, dass die Leute ausrasten und überall einfach den Sport feiern, naja, und das Leben und was das ausmacht und was du auch, was so, ich glaube, es gab so ein geiles Interview mit Felix Neureuther, ja, was dann auch als Hammer Reel überall geteilt wurde, wo er auch gesagt hat, was das für die Kids jetzt ausmacht, für, wie jetzt mit Caspi, was macht das mit denen, dass die so Olympia jetzt mitverfolgen können und sagen, ey, das ist in Paris, das ist nicht weit von hier und das so miterleben und diese Höchstleistung in verschiedensten Disziplinen und einfach selber aktiv zu sein, rauszugehen, dass es sich lohnt, dass es geil ist, dass du angejubelt wirst, dass es was in der Gesellschaft wert ist, anstatt dass du Olympische Spiele guckst und da stehen 6 Leute und du hörst irgendwie, dass, ja, nur 6 applaudieren, anstatt dass da die frenetisch feiern und du gar nicht hörst, ob jetzt wer applaudiert, schreit, Megafon, das ist halt so viel und was da abgeht in Frankreich, ja, gerade jetzt vor allen Dingen bei den Events, wo du nicht irgendwo eine Karte kaufen musst oder so, Oder auch jetzt in der Leichtathletik, das Stadion ist ja komplett voll und einfach eine unfassbare Stimmung da.
Ja,
das ist
krass.
Oh, das macht einfach was mit einem. Auch am Fernseher kommt da was ganz anderes rüber, als wenn du Sportveranstaltungen hast, die irgendwo stattfinden, weil da viel Geld bezahlt wurde und eben dementsprechend überhaupt gar keine Zuschauer da sind. Also ich finde so, diese absoluten sportlichen Highlights sind, wenn die irgendwo, stell dir ein Champions League Finale vor, wo auch keine Zuschauer sind oder so, da keine Stimmung.
Nein,
das ist klar, das geht nicht. Das ist untrennbar irgendwie. Und diese Faszination,
definitiv,
finde ich, gibt es nochmal so einen richtigen Booster, wenn da auch noch richtig was abgeht, die Fans schreien und auch für die Athleten, die dann da gewinnen, ist das ja ein ganz anderes Erlebnis. Und auch wieder, ja, wie du es gesagt hast, im Radsport, im Triathlon, wie viele Leute dann da einfach standen und geschrien haben, auch wo Laura attackiert hat, da diese Aufnahme und die Leute da abgegangen sind und die drei nach vorne geschrien haben und dann dieser Zielsprint, wo man denkt, Beth Potter kommt noch von hinten und hat das Momentum auf ihrer Seite, aber Taylor Nipp macht noch, wie beim 100-Meter-Finale den beim Radsport heißt es Tigersprung, ich weiß gar nicht, wie es beim Laufsport heißt,
ja.
Und schnappt sich die Silbermedaille, die Brust raus und einfach, also generell komplett olympische Spiele, ich bin einfach begeistert und wenn sowas dann irgendwie in einem Land ist, wo auch eine Sportbegeisterung herrscht, dann sind so olympische Spiele nochmal, also wirklich für mich mal 10 geiler.
Ja, ja, aber ich meine, gut, das wird ja auch jetzt, wenn du überlegst, L.A., das wird ähnlich sein. Also die US-Amerikaner, da ist es dann oftmals eher so das Passive, aber die sind auch sportbegeistert und auch da hast du eine riesen Community, die halt auch aktiv dabei sind. Und dann Brisbane, 4 Jahre später, ich meine die Aussies, muss man sich einfach nur an die Bilder von Sydney zurückerinnern, die sind auch absolut crazy. Und wie du auch gesagt hast, ich meine Deutschland, als du das angesprochen hast, habe ich sofort die Bilder von den European Games in München im Kopf. Wenn du da die Bilder dir vorstellst, sowohl beim Triathlon-Rennen als auch beim Marathon, was da abgegangen ist. Ich meine, und München ist jetzt nicht gerade, glaube ich, so die Stadt, die dafür bekannt ist, frenetisch zu feiern, außer vielleicht das Oktoberfest. Aber das war halt einfach auch ganz, ganz, ganz großer Sport. Und was da die Zuschauer abgefackelt haben in München, das war auch sensationell. Und natürlich würde das abgehen. Also das ist schon klar. Auf der anderen Seite muss man dann halt auch immer wieder sehen, wenn du siehst, was bei den Athleten hängen bleibt, wie viel Kohle beim IOC hängen bleibt. Die machen wirklich Milliardengewinne mit den Spielen jetzt in Paris. Und man wünscht sich schon, dass auch nachhaltig dann in der Stadt auch ein bisschen was passiert. Ich hatte das, glaube ich, erzählt, als wir uns mal über die Olympia-Bewerbung von Hamburg für 2024, das wäre jetzt ja auch diese Olympischen Spiele gewesen, für die Deutschland kandidiert hätte oder Hamburg kandidiert hätte explizit. Dann noch immer das Folgejahr, also man bewirbt sich quasi immer für 2 Spiele hintereinander.
Gesundheit. Und noch einer, Gesundheit.
So, warte, einer kommt noch, das ist wieder.
Oh, da ist er.
Alle guten Dinge sind 3. Und da wäre auch stadtplanungstechnisch extrem viel Positives passiert für die Stadt Hamburg, wo dann ja der Volksentscheid war. Die Hamburger Bevölkerung hat sich ganz knapp dagegen entschieden, hat nicht verstanden, dass das Geld primär auch vom IOC und von den Sponsoren gekommen wäre. Das wünscht man sich natürlich auch in Paris, dass jetzt halt einfach viel von dem, was da passiert ist in der Stadt, auch nachhaltig ist. Ich glaube, in London hat das sogar ganz gut funktioniert. Also ich glaube, da sind auch wirklich schöne Viertel entstanden durch das Olympische Dorf, gute Wohnungssituation und sowas alles. Aber klar, das ist auch schon wirklich eine Wirtschaftsmacht, das IOC, das muss man auch sagen. Und man könnte jetzt wahnsinnig viel diskutieren, dass die chinesischen Schwimmer starten dürfen, nachdem was da mit der WADA passiert ist. Der Beachvolleyballer, der Holländer, das ist auch so, wo du denkst, boah ey, eigentlich darf sowas nicht sein. Beim Boxen haben wir, glaube ich, letzte Woche schon drüber gesprochen. Das sind alles so Themen, die eigentlich mit meiner Meinung nach zumindest, also da kann man natürlich jetzt kontrovers diskutieren, aber meiner Meinung nach mit dem olympischen Gedanken nichts zu tun haben. Aber letztendlich wird auch drüber gesprochen so und das wird auch wieder. Also jetzt das mit den Dopingkontrollen, ich finde, das ist wirklich, also was da passiert ist, das geht überhaupt nicht. Wo halt einfach zig Kontrollen, positive Kontrollen in China bei den Schwimmern unter den Tisch gekehrt wurden. Von der WADA, da ist ja noch immer so ein bisschen die Verantwortung, wird da ja hin und her geschoben. Aber das sind natürlich Sachen, das muss dann auch vom IOC irgendwie verfolgt werden, weil das, was man ja auch wieder, schließt sich der Kreis ein klein bisschen zur letzten Episode, als wir über das Amateurdoping in Rot gesprochen haben, was wir auch definitiv nochmal aufnehmen werden, weil da haben wir, also ich habe ein paar Nachrichten bekommen, du glaube ich auch, weil einige waren an uns beide gerichtet, weil das Motto irgendwie so. Das kam so auf, als wenn wir uns mehr über Windschattenfahren aufregen als über Doping. Und das soll, glaube ich, explizit nee, gar nicht der Fall sein.
Sowas ist bei mir nicht angekommen.
Doch, ich hatte zwei Nachrichten bekommen, wo das so klang, als hätten wir das Ganze so ein bisschen lapidar runtergemacht. Und das
nee,
ist also
es ging,
gar
es
nicht
ging
der
ja
Fall.
Nur um darum, dass die, also das vielleicht nochmal ganz deutlich, um es darzustellen, uns ging es darum, dass diese Umfrage einfach nicht brauchbar war. Ich habe jetzt, ich habe auch noch Nachrichten bekommen von Leuten, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Und zwar standen die in der Schlange der Standardlangausgabe und damit auch keiner sehen konnte, ob du jetzt ankreuzt, ob es Doping ist oder nicht, war dann irgendwie zwei Fragen, die du beantworten musstest mit dem Geburtsdatum deiner Mutter und das Geburtsdatum deiner Mutter nochmal umgekehrt oder sowas. Und wenn du beide mit Ja angekreuzt hast, dann ist es Ja, und wenn eins anders ist, dann ist es Nein oder sowas. Und mir haben zwei Leute geschrieben, die gesagt haben, ich habe daran teilgenommen, ich weiß aber nicht zu 100%, ob ich jetzt Ja oder Nein gesagt habe, was das Ganze nochmal schlimmer macht, finde ich. Also A war für mich, das war das, was ich angekreidet habe. A, ganz wichtig, die Fragestellung war meiner Meinung nach unnötig offen. Also dass nicht klar war, ist jetzt, wenn ich was in der Apotheke hole, gehört auch Ibo dazu oder Aspirin dazu, was nicht auf der Dopingliste steht. So, ist das jetzt, worum geht es? Sind es nur Epo, Testosteron, sonst was? Also nur, also einfach hinzuschreiben als Frage, hast du irgendwas genommen, was auf der Dopingliste steht? Ja oder nein? So, und wie du die Frage dann noch formulierst oder machst halt unmissverständlich, dass du am Ende auch weißt, ja, ich habe jetzt Ja angekreuzt und ich habe jetzt Nein angekreuzt. Und das ist etwas, wo ich denke, wenn die Leute, die teilnehmen, selber nachher nicht wissen, ob sie Ja oder Nein angekreuzt haben, plus was soll ich denn jetzt eigentlich angeben? Ist jetzt, gehört jetzt Ibo dazu oder nicht? Dass das alles nicht zu 100% klar ist bei einer Umfrage, wo es über so ein sensibles Thema geht, das ist etwas, was meiner Meinung nach kompletter Blödsinn ist. Das Doping, der absolut größte Scheiß ist, und das hast du ja auch gesagt, Nils, ganz klar, alle Doper stinken immer, dieser Spruch zählt immer noch, und das ist auch, Doping gibt im Amateur, so wie im Profisport, jetzt auch gerade diese Woche wieder rausgekommen, unser Mexikaner Thomas Rodriguez, da lag's wie immer an kontaminierten Eiern und Chicken. Joe Skipper hat einen ganz witzigen Post gemacht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Er hat sich mit einer Packung Eier gepostet und gesagt, jetzt geht's ab. fand ich einen ganz
ich
guten
ich
Humor.
2:31 im Marathon.
fand ich einen ganz guten Humor. Dann haben die Leute aber kommentiert, nee, so wird das nichts, Joe, du hast die Chicken vergessen. und ja, das ist so, natürlich gibt's überall schwarze Schafe und das ist total scheiße, aber die wird's auch immer geben. Und ob das jetzt 3% sind, 5% sind, 10% sind, das ist mal hingestellt, das weiß ich nicht und möchte ich jetzt auch nicht kleiner reden und ging auch letzte Woche nicht darum, das kleiner zu reden, und das soll es dann auch gewesen sein, nicht, dass wir jetzt hier nur noch darüber reden, aber es ist so, wenn ich etwas abfrage, was so ein sensibles Thema ist wie Doping, dann muss ich meiner Meinung nach die Umfrage für alle, die teilnehmen, vor allen Dingen, wenn man das in der Schlange macht, wenn man die Starterlagen abholt, also so nebenbei, dann muss das unmissverständlich sein, was ich da beantworte und was abgefragt wird. Punkt. So, und wenn ich das auswerte und dann habe ich ein Ergebnis, dann weiß ich auch, das ist was Valides, da kann ich drauf bauen. Aber das war meiner Meinung nach, und auch da kam ganz viel Zuspruch von Leuten, die auch teilgenommen haben an dieser Umfrage, die gesagt haben, das war nix. So.
Und das ist auch genau das, was die Athleten von uns, die da gestartet sind, die mitgemacht haben, uns wiedergespielt haben oder mir wiedergespielt haben, dass es halt genauso war, wie du beschrieben hast. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass natürlich das Thema Doping sowohl im Spitzensport als auch im Amateursport, hast du gesagt, ist präsent, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber das ist natürlich etwas, was wirklich extrem gegen den Gedanken des Sports geht, denn letztendlich ist Fairplay steht an oberster Stelle, und was ja auch ich persönlich würde mein Kind niemals dazu animieren, Spitzensport zu machen, wenn das halt nur über Doping geht oder wenn ich der Meinung wäre, es geht nur über Doping oder wenn das sogar legalisiert wird, und dann weißt du, dass da irgendwelche Freaks rumlaufen, die halt am meisten Geld haben, die können am besten dopen und die können am besten bescheißen, und sieht man jetzt bei dem Rodriguez, wo du auch denkst, alter Schwede, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein.
Das ist, glaube ich, der dritte Dopingfall von seinem Coach. Zweite oder dritte?
Genau.
Also das genau. Ist und auch wieder System.
Ich meine, das letztendlich, das war auch so das Erste, was ich gedacht habe, war, letztendlich ist es ja aber ein positives Zeichen, dass halt einfach die Kontrollen auch funktionieren. Natürlich funktionieren die nicht überall, und ich glaube, jeder weiß, wenn du halt irgendwelche Mikrodosen benutzt, dann wirst du wird es schwerer, dich zu erkennen. Dann funktioniert es halt nur irgendwie über einen biologischen Blutpass, den die Amateursportler nicht führen müssen, die Profisportler aber haben von sich. Und da gibt es ja einfach ganz viele Dinge. Aber es zeigt trotzdem, Colin Chatier, jetzt der Rodriguez, es gibt halt einfach Athleten, die werden hops genommen. Oftmals ist es tatsächlich auch so bei Athleten, wo du dann denkst, Alter, wo kommt der denn jetzt her? Das war bei Colin Chatier der Fall. Das war jetzt bei Thomas Rodriguez auch der Fall, der, glaube ich, sogar höhere Wattwerte im Ironman gefahren ist, als er jemals auf der 70-3-Distanz gefahren ist. Und das Ganze dann halt noch mit einem 2:31er-Marathon krönt.
Klingt plausibel.
Klingt plausibel. Was halt immer so ist, dieses, das ist halt einfach Betrug. Ich meine, du betrügst halt einfach wahnsinnig viele Dinge. Björn Gesemann hat das ganz schön geschrieben, der irgendwie an dem Tag gehofft hatte, einen Doppelsieg einzufahren mit Patrick Lange und Cat Matthews, was jetzt auch der Fall ist. Aber das stellt einen natürlich irgendwie 4 Monate später nicht wirklich zufrieden, weil in dem Moment denkst du so, oh shit, wir waren so dicht dran, und ist immer so ein lachendes, ein weinendes Auge, gute Leistung von Patrick, aber dann doch nur mit ganz viel Respekt 2. Platz. Und dann hörst du irgendwie 3 Monate später, ja gut, der hat halt beschissen. Und da freust du dich natürlich nicht so. Also auch wenn dann der Dritte irgendwie dann noch sein Kona-Slot nachgereicht bekommt. Gut, der wird sich vielleicht schon freuen. Du freust dich dann vielleicht auch über $1,000 mehr Preisgeld. Aber das ist ja, es ist ja einfach Betrug in der Situation. Und wie willst du ein Kind dazu animieren, Sport zu machen, wenn du halt weißt, es geht nur über Betrug? Und selbst wenn das jetzt legalisiert wäre, ist es in meinen Augen immer noch Betrug.
Ja, und was du deinem Körper halt antust damit.
Ja, davon ganz abgesehen. Also das ist ja, das wäre ja sogar noch etwas, was ja vermutlich sogar noch diskutierbar wäre, weil das ist ja immer so dieses Argument pro kontrolliertes Doping oder freigegebenes Doping, dass du halt sagst, es ist besser, wenn du das unter ärztlicher Aufsicht machst, als wenn du dir irgendwelche Scheiße auf dem Schwarzmarkt kaufst und dir das selber in die Venen ballerst. Und das ist ja auch das, was dann teilweise die Ärzte sagen, auch im Radsport zur dunklen Zeit, als das Epo-Doping so war, wo sie gesagt haben, lieber machen wir das Ganze kontrolliert, keiner stirbt, weil wir halt wissen, was haben sie für einen Hämatokritwert, wie hoch können sie gehen. Bjarne Ries, Mr. 60%. Ich meine, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr aufwachst am nächsten Tag, sehr, sehr groß, weil du halt irgendwie einen Thrombus im Herzen hast oder was weiß ich was. Also das ist sogar so etwas, wo man wirklich sagen könnte, also ich will das jetzt auf gar keinen Fall gutreden. Ich bin absoluter Dopinggegner, 100%. Ich bin auch sogar so, das ist aber natürlich auch schwierig, wer erwischt wird, offensichtlich, der sollte meiner Meinung nach ein Lifetime-Ban bekommen. Da sind
definitiv,
auch viele Jahre
definitiv.
Zu kurz. Also, ja, aber das ist dann halt wieder so dieser schmale Grat. Was ist dann, weißt du, was ist, wenn du wirklich mal, das gab es ja schon. Also es gab schon Dopingkontrollen oder Dopingfälle, die halt einfach nicht 100% klar waren, wo Athleten jahrelang gegen angefochten haben, wo im Nachgang auch dann denen recht gesprochen wurde. Und das ist natürlich das Worst-Case-Szenario, was du aus juristischer Sicht meiner Meinung nach auch immer beobachten solltest, dass du hast halt immer noch diese Variante, vielleicht ist der Athlet tatsächlich unschuldig.
Ja, ich finde halt so, das kann man ja auch mit Regeln entsprechend lösen, meiner Meinung nach. Also wenn jetzt, wie bei Chatier, ganz klar Epo nachgewiesen ist, ist das für mich ein Lifetime-Bun. Wenn jetzt
ja,
irgendwo
absolut,
eine Substanz,
genauso,
die auch wirklich irgendwo drin sein könnte, dass was kontaminiert ist und in ganz geringen Mengen und sonst was, dann könnte man sagen, okay, ja, es ist halt trotzdem so, aber dann gehst du nochmal auf die 4 Jahre dann ist halt, sobald auch nur das Kleinste nochmal im System gefunden wird, dann gibt's halt ein Lifetime-Ban, was auch immer. Aber das kannst du meiner Meinung nach, ist es dann auch nicht 100% perfekt, aber das kannst du auf jeden Fall besser aufstellen. So, und je nachdem, was gefunden wird und wie klar der Fall auch ist. Also, wenn es 100% klarer Dopingfall ist, ciao. Lifetime-Ban. Wenn
absolut,
irgendwo
ganz,
ein Fragezeichen
genau
dahinter
so
ist, gibt es eine Schutzsperre von 3 Jahren, ja, 4 Jahren, was auch immer. Dann kannst du sagen, ich trainiere weiter oder ich überlege mir nochmal, was da wirklich war. Aber ich wollte noch auf eine Sache eben hinaus, was du gesagt hast, was da dran steckt, dieser Betrug mit Preisgeld und sonst was. Ich finde, noch viel schlimmer ist ja auch, guck mal, was hat das jetzt zum Beispiel mit einer Saison von Patrick Lange gemacht? Wenn Patrick in Texas gewonnen hätte, hätte die ganze Saison von ihm ein komplett anderes Momentum gehabt als jetzt und auch einen ganz anderen Mindset und sonst was. Das ist so, er wird dann da nur Zweiter, auf einmal rennt noch wer so schnell wie er und dann kommst du auch vom Kopf her in eine ganz andere Spirale und dann jetzt im Nachhinein zu erfahren, dass es ein Betrüger ist, das bringt dir gar nichts. So, ne, das ist jetzt, also das ist ja jetzt nicht so, ja, okay, super, jetzt ist alles toll und Patricks Saison bis jetzt, gut, in Rot hat er nochmal Ultra Pech gehabt jetzt, ne, aber die Saison war jetzt für ihn keine super gute. Ich meine, da steht jetzt ein erster Platz beim Ironman Texas. Aber ich bin mir sowas von sicher, das ist halt einfach bei Athleten so, wenn es läuft und da ein Momentum da ist und du startest in die Saison mit einem Sieg, dann läuft die Saison und die Einheiten im Training, die laufen dann einfach anders. Das ist einfach.
Ich glaube tatsächlich, das ist ganz stark von Athlet zu Athlet abhängig. Ich glaube, dass halt auch andere Athleten sich dadurch sowas tierisch motivieren lassen und sagen so, jetzt erst recht. Dann hast du Athleten, die wirklich nur auf ihre Leistung gucken und sagen, ey, ich habe alles abgerufen. Ich bin stark Rad gefahren, ich bin gut Marathon gelaufen und wenn dann halt irgendein Gaucho kommt und schneller ist als ich, dann ist es halt so. Gerade auch wenn das mit so einem Fragezeichen behaftet ist, glaube ich, wäre das schlecht, wenn dir das irgendwie deinen Weg Richtung Saisonhöhepunkte verändern würde. Du kannst ja immer nur deine Leistung beeinflussen. Natürlich musst du
ja, aber unterbewusst, ey, ich glaube, nee, dass keiner kann sich von sowas befreien. Das ist, doch, wenn du gewinnst, meinst du, boah, ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja.
Ich kann mir nicht, ich glaube, wenn du gewinnst, gehst du anders wieder ins Training und gehst du anders in die Saison.
Dafür war es dann letztendlich dann doch nur ein Ironman Texas. Klar war es jetzt irgendwie Continental Championships und ist von Pro Race, aber das ist ja was anderes als irgendwie Rot, Hawaii oder Frankfurt. Also das glaube ich nicht. Also dafür war es dann halt doch irgendwie ein zu kleines Rennen und es war ja auch nicht so, dass Patrick schlecht war. Er hat ja eine gute Leistung abgerufen und ich glaube nicht, dass er sich jetzt irgendwie dadurch verunsichern lässt. Das wäre schlimm meiner Meinung nach. Weil da, wie gesagt, einer auf einmal genauso schnell läuft wie er oder noch schneller. Also da war ja auch ganz klar, dass er muss ja erstmal wiederholen und das einmal zu machen. Das geht ja sogar. Man sieht jetzt, woran es gelegen hat, dass es geht. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, aber das ist, ja, kann sein. Ich glaube aber, dass bei den absoluten Cracks und bei den Champs das eigentlich keinen Einfluss hat. So ein Ergebnis, ob du jetzt Erster oder Zweiter bist. Wenn du halt richtig schlecht bist, dann ja, da gebe ich dir absolut recht, dann verändert das etwas und wenn du jetzt Vierter, Fünfter wirst und denkst, Alter, was ist hier eigentlich los und dann erfährst du im Nachgang, dass die ersten vier vor dir gedopt
sind, ja, okay.
Dann ja. Aber er hat ja eine gute Leistung gebracht, weißt du, an dem Tag, also jetzt so, also, aber definitiv.
Ich bin da anders einfach. Ich will immer gewinnen. So wie in Frankfurt,
weil du auch schon so,
so wie in Frankfurt, da will ich auch gegen dich gewinnen.
Oh, the heat is on. The heat is on. Nee, aber um das Thema noch ganz kurz abzuschließen, ich finde halt, dass wirklich Doping ist eins der schwerwiegendsten Vergehen im Spitzensport, meiner Meinung nach.
Ja, gehe ich mit.
Und da muss halt so eine Institution wie das IOC muss halt einfach alles dafür tun, dass es halt Doping im Spitzensport nicht gibt oder auch im Amateursport nicht gibt. Dass Doping halt Manipulation medizinischer Art hat halt im Sport nicht zu suchen. Und da muss halt alles gegen angegangen werden. Und wenn du dann halt so einen Fall hast, wie jetzt mit den chinesischen Schwimmern, da darf sich nicht irgendwie weggeduckt werden oder da darf man nicht das Gefühl haben, wir tolerieren das Ganze. Das Schlimme daran ist ja auch, du hast ja nicht mal mehr das Gefühl, dass es sie interessiert. Also wenn sie jetzt irgendwie, wenn man das Gefühl hat, okay, die machen jetzt alles, um irgendwie diesen Fallen zu klären. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt nach den Olympischen Spielen so ausläuft und dass da halt gar nichts mehr kommt, die ist halt einfach riesengroß. Das ist ja einfach so. Und das meiner Meinung nach darf halt einfach nicht der Fall sein. Dafür ist das IOC halt einfach der Organisator der Olympischen Spiele, ist halt der Dachverband der Olympischen Spiele, Internationales Olympische Komitee. Und die müssen halt dafür sorgen, dass halt die Werte des Sports gewährleistet werden. So. Und da ist halt Doping auch meiner Meinung nach halt der größte Feind des Spitzensports, weil, wie wir es eben gesagt haben, es macht keinen Spaß, das zu gucken und zu denken, ist das jetzt clean, ist das jetzt nicht clean? Und vor allem halt auch diese Vorbildfunktion, dass du halt kein Kind animieren könntest, Sport zu machen, wenn du halt weißt, das funktioniert nur, wenn du dir halt irgendwelche Medikamente reinballerst oder irgendein Gendoping machst oder was weiß ich was. Also das haut halt einfach nicht hin. Das ist halt einfach im Widerspruch zum Fairplay im Sport. Und da finde ich, kommt halt das IOC der Verantwortung nicht nach und ich habe nicht den Eindruck, dass die wirklich sagen, da wird jetzt 100% gegen angegangen und das ist halt etwas, was dann auch schon wieder so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack hat. Mhm. Aber das war jetzt nur einfach dieses Thema moderne Spiele oder halt, was halt wichtig wäre meiner Meinung nach, wo das IOC auch transparenter sein sollte, aber die Faszination, das ist schon krass, also das ist wirklich sensationell zu sehen, wie die Olympischen Spiele einfach wieder die Leute begeistern, wie sie halt auch alle irgendwie vorm Fernseher hängen, wie man sich darüber unterhält. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und
kurze Werbung. Werbung Ende.
Snoop Dogg, auch absoluter Kracher. Übrigens, weißt du, wie viel der kassiert dafür, dass er da ist? Genau, zahlt NBC für ihn. Weil ich habe auch überlegt, wer zahlt das wohl. Aber der Typ nimmt, geht einfach 8 Millionen Dollar mit nach Hause, weil er halt die Olympischen Spiele gucken darf. Was ist das für ein geiler Deal? Du bist überall dabei.
Der hat das System gedribbelt. Junge, der hat das System sowas von gedribbelt.
Snoop Dogg, einfach richtig drop it like it's hot. Sensationell. Was für ein Typ. Aber auch mit was für einer Begeisterung dabei ist. Und man muss ja wirklich sagen, jeder spricht über ihn. Jeder guckt irgendwie Sportarten, weil du halt einfach weißt, Snoop ist dabei und die Sportler feiern es ja auch. Also das ist das halt ist, einfach so, ja, so cool.
So clever, das ist schon also Werbung für LA 28 einfach. Das ist sehr, sehr clever gemacht von den Amis.
Voll, voll. Und halt auch einfach echt auch eine geile Figur, ne? Das ist halt einfach wirklich Snoop Dogg. Ich meine, der Typ ist halt einfach eine Legende, der hat richtig Bock auf den Sport auch, das merkst du ja auch. Der feiert das halt einfach total, feiert die unterschiedlichsten Sportarten. Die Athleten feiern ihn, also das ist schon cool. Aber ob man damit 8 Millionen Dollar verdienen muss, gut, passt zu unserer Zeit.
Ich würd's nehmen. Sagen
ich würde es auch nehmen. Ich würde 10% nehmen. Ach Quatsch, ich würde 1% nehmen. Wenn ich das machen dürfte, was Snoop da macht, das würde ich umsonst machen. Bekommt. Klar.
Also der ist ja...
Alter, logisch. Hammer. Hammer, hey, sensationell.
Ich sehe das Bild schon vor mir, dich im Dressurreiter-Outfit wie Snoop. Das würde ich schon gern sehen.
Geil. Aber ich bewege mich nicht
aber
so
lässig. Apropos,
ich bewege mich nicht so lässig wie er.
Apropos Dressurreiten. Wie läuft denn dein Galopp?
Ach so, ja. Ja, läuft. Läuft gut. Das war jetzt ein harter Drop. Damit hast du mich jetzt erwischt.
Nein, das war ein richtig smoother Übergang zu deinem Training.
Tatsächlich.
Für Ironman Frankfurt.
Gestern wirklich den ersten und auch einzigen 30er gemacht. Also nach meinem Wahoo waren es 30,6, glaube ich. Ich bin 24 Kilometer davon mit Basti gelaufen, der sein eigenes Training mal ganz knallhart hinten angestellt und einfach gesagt hat, Coach, ich laufe einfach mit. Und ich habe dann gesagt, nee, du hast jetzt lange keinen Long Run mehr gemacht, 24 ist eigentlich schon viel zu viel. Und da habe ich auch wieder gemerkt, was macht das Bock, wenn du diese Key Sessions einfach zu zweit absolvierst. Ich meine, du kennst es ein klein bisschen mit Johann, ich weiß halt nicht, wie es da jetzt ist, aber Laufen ist ja dann doch nochmal irgendwie ein bisschen was anderes, weil du dann ja doch so ein bisschen grindest, es war gestern auch warm und du musst dich dann auch ganz anders konzentrieren. Irgendwie die Woche davor war Flo dabei. Bin ich ja nur in Anführungsstrichen 2 Stunden gerannt. Gestern waren es dann halt doch schon 2:20. Basti hatte aber auch auf den 24 Kilometern 600-700 Meter mehr als ich. Das ist ja dann noch immer, guckst du gleich, dann sind das ja doch nochmal 3 Sekunden pro Kilometer schneller. Wenn das ist doch kein 4:40er Schnitt, sondern 4:37er Schnitt. Das sind ja so die Sachen, über die man sich dann freut.
You wish.
Und der ging gut. Also ich war wirklich total überrascht. Und ich muss sagen, das war ja das erste Mal, dass ich so einen Lauf mit diesen Wunderschuhen gemacht habe, die ja jetzt keine Wunderschuhe mehr sind. Aber wir haben ja auch schon hin und her geschrieben, du bist ja jetzt auch so, brauche ich den Schuh noch? Und ich habe mir halt, das war wirklich Alpha Fly der allerersten Generation, der liegt seit 5 Jahren bei mir im Schrank. Und den bin ich gelaufen und Junge, ist das ein Unterschied. Ich meine, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr drüber zu reden, aber mir tat halt nichts weh heute Morgen. Ich bin aufgewacht und gestern Abend habe ich schon gedacht, ey, eigentlich fühlst du dich total gut. Ich war natürlich müde. Ich meine, es war ein 30-Kilometer-Lauf bei irgendwie knapp 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit. Aber normalerweise kenne ich das so, wenn du einen 30er gemacht hast, am nächsten Tag tun dir halt schon ein bisschen die Haxen weh. Und wenn du irgendwie morgens aufstehst, denkst du so, ich habe was gemacht. Und das war gar nicht der Fall. Also, oder ist gar nicht der Fall. Das war schon krass. Und ja, es ist so eine coole Mischung aus Vorfreude. Ich bin echt schon aufgeregt. Also, ich penne auch schon schlecht, weil irgendwie so jede Nacht kursiert dieses Rennen im Kopf und diese Schmerzen, die da kommen werden, weil ich meine, das weiß ich halt noch, die kommen halt, das ist halt so sicher wie das Amen in der Kirche. Am Sonntag war ich zur Betreuung bei der Deutschen Meisterschaft Halbdistanz in Glücksburg. Da habe ich dann auch schon gedacht, ich merke halt, dass das ist meine Leidenschaft, das macht mir auch mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach so das, wofür ich brenne. Und hat dann auch gedacht, musst du das wirklich machen? Und das Absurde ist ja, dass natürlich auch ganz viele von der Truppe nach Frankfurt kommen zum Zugucken, was mich natürlich total motiviert. Aber das ist natürlich eine komplett verdrehte Welt. So. Und das macht das Ganze dann natürlich nochmal irgendwie spannender. Und ich erwische mich halt immer wieder bei den Sachen, also Basti hat mir dann gestern auch nach dem Lauf erstmal gesagt, was ich alles machen muss. Und dann meine ich so, Basti, du erzählst mir gerade, was ich machen muss, um mich schnell zu regenerieren. Finde den Fehler. Und dann haben wir beide natürlich tierisch gelacht. Aber du bist ja in der Athletenrolle dann doch auf einmal wieder anders. Also du bist ja dann doch wieder der dann auch die Fehler macht oder auch nicht macht, auch wenn du es eigentlich besser weißt.
klar, nochmal eine Woche vorher die Schuhe erst auswählen, zwei Wochen vorher neue Extensions dran machen. Also alles das, was wir immer sagen, was man nicht machen sollte, wird hier noch erledigt. Ich habe auch überlegt.
Du hast ja jetzt sogar noch neue Schuhe bestellt.
Exakt. Ich hoffe, die kommen nochmal morgen an, bevor ich nochmal einen Longrun mache, dass ich ja dann wenigstens nochmal länger drin rennen kann. Aber all in. Ich meine, wir haben nicht mehr genug Zeit, alles zu testen. Das heißt, wir müssen jetzt auf Risiko gehen, so ein bisschen in vielen Bereichen. Und dementsprechend ist das nicht optimal vorbereitet. Aber wir haben da eben kurz, bevor wir auf den Aufnahme-Button gedrückt haben, drüber gesprochen. So dieses, das ist einfach das, was es irgendwie mit einem macht, ne? Wenn du dann diesen Startplatz hast und das Rennen kommt näher, ah scheiße, das kann ich noch optimieren, ah scheiße, das auch noch, und wie einen das wieder packt und man doch dann wieder, es sein, jedem Athleten sagst du, nein, ändere das vorher nicht mehr, ah, das bringt noch was, ich mach das.
Also nee, total, wir haben ja auch, Testday haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, ich bin ja am Samstag dann 100, eigentlich wollte ich nur 4 Stunden fahren, dann hat es so Bock gemacht, dass ich doch 4,5 Stunden gefahren bin, dann habe ich 1 Stunden Koppellauf drauf gemacht, habe auch wirklich Race Nutrition probiert, hatte noch ein klein bisschen Problem am Rad, also ich hatte noch keinen zweiten Trinkflaschenhalter montiert, ja, den ich unbedingt noch montieren wollte, hat aber nicht geklappt, dadurch musste ich dann doch im Radtrikot fahren, hatte den Einteiler aber unter, wurde ich auch gleich von Fred drauf aufmerksam gemacht, der gesagt, Alter, du musst eigentlich Radtrikot, du wolltest eigentlich im Einteiler fahren, wieso hast du jetzt ein Radtrikot an, also Fred, ich habe es dir auch schon geschrieben, es lag daran, ich musste noch eine Trinkflasche transportieren, habe extrem viel Diss bekommen, weil ich keine Socken an hatte, das ist ja irgendwie das Schlimmste ist, was man als Radfahrer machen kann, und Style-Polizei geht gar nicht. Ich muss aber natürlich auch mal ausprobieren, ob die Schuhe, die sind jetzt nicht neu, aber ich bin die halt noch nie ohne Socken gefahren, weil ich mich natürlich an die Etikette halte, nicht ohne Socken zu fahren, egal wie warm es ist. Aber wenn man halt 180 Kilometern mit nassen Füßen auch noch fährt und dann am Ende Blasen hat und dann noch einen Marathon drauflaufen muss, ist es halt nicht so schlau. Deswegen ist das halt einfach eine Sache der Vorbereitung, dass man halt sagt, okay, dann fahre ich natürlich auch mal vorher 4,5 Stunden mit ohne Socken, also ohne Socken, habe ich dann auch gemacht. Und auch Helm hat halt mega funktioniert. Das war wirklich, das war schon cool. Und das lief richtig gut. Es war aber so, ich musste die ganze Zeit an unseren Podcast denken, Nicky Boy, natürlich bin ich jedes Intervall 200 Watt plus gefahren. Aber der Puls war so niedrig, es ging auch. Also ich hatte nachher, glaube ich, über die ganzen 4,5 Stunden hatte ich fast 200 Watt Normalized Power oder 195 Watt oder was. Und auch der normale Average war 185. Das ist ja das Coole bei uns hier oben, dass du, das ist ja so flach, du kannst halt einfach Normalized Power fast wie Average, außer natürlich die Kilometer rein und raus durch die Stadt. Aber das ging total gut. Also hat auch richtig Bock gemacht. Ich war danach jetzt auch nicht monsterplatt. Wobei es war schon so, ich habe mir vorher gesundes Essen eingekauft zum Kochen und dann lag ich nachher völlig platt auf dem Bett.
Pizza.
Und habe mir dann doch die gesunde Pizza bestellt. Und ich auch dachte, oh Gott, wie räudig ist das? Die hat auch echt gut geschmeckt. Aber das lief gut und es ist tatsächlich so echt, jede Woche wird irgendwie mehr raufgepackt. Und jetzt gilt es halt so, diese Fine Line zu finden. Auch eben, als du gesagt hast, was du jetzt noch alles machen willst, die Tage. Wir müssen halt, es muss halt auch noch ankommen, ne? Das ist so dieser schmale Grat. Also wir müssen noch Einheiten machen, die, ja, die halt ankommen, die noch irgendwie anschlagen und die dich halt nicht mehr platt machen. Also definitiv, ich hatte auch noch überlegt, ob ich Sonntag auch nochmal einen 20 laufe. Das mache ich definitiv nicht.
Ja, ich habe jetzt auch umgeswitcht auf Freitag, jetzt nochmal den letzten längeren, dass man dann halt nochmal 9 Tage hat, um wieder den Reiz zu verdauen und ja, dass das auch trainingstechnisch das überhaupt was bringt. Aber bei mir ist es gerade wirklich so, ich bin so happy, dass ich Sonntag den ersten Longrun mit 23 Kilometern machen konnte, ohne Probleme mit dem Fuß, ja, wieder.
Hammer. Mega gut.
Also da war jetzt richtig gut. Also es war wahrscheinlich wirklich dieses Antibiotikum, was dann nochmal das immer noch leicht ledierte Band angegriffen hat.
Ja.
Ich glaube, dass es dann jetzt durch die Belastung, durch den Impact auch war, dass es vielleicht noch ein bisschen besser durchblutet wurde und so. Das ist jetzt wirklich von Tag zu Tag besser geworden. Und das ist richtig, richtig cool gewesen. Und genauso dann vorgestern nochmal am Dienstag bin ich auch 4 Stunden Rad gefahren und 1 Stunde gelaufen, so wie wir besprochen hatten. Ich bin nicht alles Race, also nicht super viel Race-Pace gefahren, sondern eigentlich die komplette Runde so konstant auf irgendwas zwischen 190 und 210. Also so, okay, alles ein bisschen unter Race-Pace. weil ich ja diesen Lauf machen wollte und einen Fuß schonen wollte und habe dann aber am Samstag, also vor dem Long Run, hatte ich einen drei Stunden Ride gemacht und bin da halt wirklich average über die drei Stunden 320 Watt gefahren. Oder 218, nicht 300. Das wäre krass gewesen. Das wäre gut gewesen. Ich wollte gerade sagen. Mal geschockt. und da habe ich aber auch gemerkt, so am Ende, ich habe wirklich dann immer Race Nutrition und sowas mir richtig reingeballert. Wunderbar geklappt. Hat super gut funktioniert. Und der limitierende Faktor, wenn ich in diesen Wattbereichen bleibe und nicht überziehe, was du mir ja schon prophezeit hast, was ich machen werde, aber ich werde hart bleiben und es nicht tun. Ich mache nicht den Ruben zu Puntke. und dann nächste Woche Sonntag mache ich den Ruben zu Puntke. Ich sehe schon kommen. Nach dem Rennen wissen wir mehr. Dann wird mein größter Faktor auf dem Rad wird mein Nacken sein und mein Sitzfleisch. Da fehlen mir so ein paar Long Rides in Aero-Positionen. Vielleicht auch mit einem Einteiler nochmal, da merke ich schon so gerade Nacken, oh, wenn da so eine Autobahnbrücke kommt, werde ich in die Basebars gehen und mal nach unten gucken und mich so ein bisschen durchstrecken und schauen, dass ich den Nacken entlaste, weil dann gerade noch mit dem Aerohelm auf, da habe ich schon gemerkt, so okay, das ist, bist du nicht mehr gewöhnt, Stangenborg.
Ja, aber das ist ja das Krasse bei mir, weil du halt auch gesagt hast mit den Extensions, das war ja genau alles, um halt komfortabler zu sitzen und das ist ja wirklich etwas, was wo halt einfach extrem viel passiert ist in den letzten Jahren, dass es nicht mehr Richtung brutale Überhöhung geht, sondern eher komfortabel sitzen, offenen Hüftwinkel haben und trotzdem aerodynamisch, also langgestreckt zu sitzen. Und diese Länge, die kriegt man ja ganz gut hin, indem man halt die Extension anstellt. Und genauso habe ich es ja gemacht. Und bei mir war es wirklich krass. Also ich saß halt in der neuen Position und das war für mich komfortabler als das Ding vorher. Also das ist halt einfach das Krasse daran. Und das ist auch wirklich das, was mich total überrascht, weil ich weiß noch, früher, wenn ich halt umgestiegen bin von Rennrad zum TT, das war dann meistens auch irgendwie vor dem Trainingslager. Und dann habe ich halt im Trainingslager 2 Wochen lang nur noch TT trainiert. Und da habe ich wirklich permanente Kopfschmerzen gehabt. Genau das, was du gesagt hast, weil ich halt so verspannten Nacken hatte und weil ich gesagt habe, nee, du musst dich jetzt schnellstmöglich an diese Aero-Position gewöhnen. Auch etwas, was im Nachhinein natürlich totaler Schwachsinn ist. Gerade als Profi, wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Zeitfahrrad und mit dem Rennrad zu trainieren, macht es natürlich total Sinn, auch mal die lockeren Ausfahrten auf dem Rennrad zu fahren, um sich halt entsprechend adaptieren zu können auf die TT-Position. Aber jetzt ist es ja wirklich so, dass die Position für mich saukomfortabel ist und halt trotzdem schnell. Also da bin ich wirklich total überrascht. Und das ist jetzt natürlich auch so, wo ich wirklich denke, ey, wie cool ist das, mal wieder so 180 Kilometer in dieser Position zu ballern mit dem Aero-Helm, da bin ich auch voll abgegangen. Wie cool das war. War dann aber auch ehrlich gesagt überrascht. Also das auch wieder so ein gutes Learning, dass ich habe echt gedacht, das Ding ist richtig gut gekühlt. Mm-mm. War dann aber überrascht, als ich an der Tanke nachgefüllt habe und den Helm abgenommen habe, dass ich halt einfach pitchnasse Haare hatte.
Ja.
Und ich habe wirklich, ich habe währenddessen ist mir überhaupt, und es war ein warmer Tag, und ich bin zur Mittagszeit gefahren, ich bin doch erst später losgefahren und hab so gedacht, das Ding ist überhaupt gar kein Problem. Und ich hatte wirklich pitchnasse Haare. Also es war wirklich krass. Das merkt man dann halt doch nicht, ne? Und hab mich nachher halt auch wirklich runtergekühlt. Also hab auch mich von oben mit Wasser beschüttet und sowas alles, weil ich halt einfach gedacht habe, guck mal, wie das funktioniert. Und nee, das war schon krass. Und auch gestern habe ich relativ viel getrunken also ich habe jetzt nicht das getrunken, was ich im Rennen trinken würde. Logischerweise geht's ja logistisch auch nicht. Aber wir haben ja hier an der Alster dann doch so ein paar Getränkestationen, wo ich dann auch mit Basti strategisch ganz schlau gelaufen bin, dass wir halt viel trinken konnten. Ich habe halt am Ende gemerkt, ich habe Basti zu Hause abgesetzt und musste dann noch 3 Kilometer nach Hause und habe gemerkt, boah, wenn ich jetzt die 3 Kilometer, die wollte ich dann auch nochmal Racepace laufen, wenn ich die jetzt schneller laufe, dann gehst du hops und dann bin ich Gott sei Dank nochmal hoch zu ihm gegangen, habe nochmal mich richtig abgekühlt, habe nochmal was getrunken, auch nochmal so richtig schön so eine halbe Flasche Cola, also 0,5, nicht Liter Flasche Cola. Und dann lief es auch wieder wie geschnitten Brot zurück. Also das war dann schon auch so, ich meine, jetzt ist halt auch echt nicht mehr lange hin, ne? Das ist einfach abgefahren.
Nee, 11 Tage.
Oh,
11 Tage noch, Nils. Dann werden wir racen und sehen, wer noch die meisten Körner im Köcher hat. Am meisten Pfeile im Köcher hat, so heißt es richtig. Ah, das wird gut. Ich habe schon richtig Bock. Ich habe es in irgendeinem Reel schon gesagt, ich bräuchte jetzt noch ein paar Tage länger einfach, weil. Aber das ist einfach auch schön, klar, ne, wenn du merkst,
das ist immer so,
irgendwas lief nicht und dann auf einmal merkst du, es wird von Tag zu Tag besser. Oh, das ist einfach so ein schönes Gefühl. Das macht einfach nur Bock und ich zwischendrin habe ich gedacht, boah, einfach Hauptsache irgendwie ankommen und dann ey, gar keinen Bock mehr auch zu laufen und keine Ahnung was. Und dann machst du wieder einen Long Run mit 23 Kilometer im Fünfer-Schnitt und der lief wieder. Und dann denkst du, oh, wie geil sind eigentlich diese Long Runs. Und das Laufen macht auf einmal wieder voll Spaß. Also ja, was es einfach mit einem macht, denn wenn so eine gewisse Fitness kommt und man so eine Grenze, so ein gewisses Level einfach überschritten hat wieder oder überschreitet, das ist einfach zumindest bei mir super krass, was es mit meiner Motivation macht halt einfach und wie viel Bock ich jetzt auch auf das Rennen habe und wie es auch umgekehrt geht, wie in der Zeit mit dem Antibiotikum, wo ich dann 16 Tage nichts machen konnte und auch gemerkt habe, dann danach, wo ich gelaufen bin, irgendwie mit ja gefühlt bei null wieder angefangen bin, wie wenig Bock du hast oder wie demotivierend das auch ist, wenn es nicht läuft. Und eigentlich weiß man ja, wie schnell es geht, aber das ist, man muss es dann doch irgendwie oder zumindest ist es bei mir so am eigenen Körper spüren. Und wenn es läuft, dann läuft es halt einfach wieder und dann bist du in dieser positiven Spirale drin und es wird gefühlt alles nur wieder besser. Und ja, jetzt habe ich mir gestern noch die Beine rasiert, jetzt fühlt sich das auch alles wieder richtig, richtig schnell an und sieht auch richtig gut aus beim Radfahren. Also da sind nochmal.
Warst du schon schwimmen danach?
Ja, das finde ich halt immer krass. Ja, das ist das Krasseste. Ja.
Dieses Gefühl, wenn man dann ins Wasser springt, dann denkst du ja wirklich so, oh, was ist denn jetzt? Da schreckt man sich ja immer richtig.
Ja.
Aber das ist ja auch genau das, was du gesagt hast und worum es ja eigentlich auch geht. Das ist ja wirklich das Rennen nachher, klar. Also man merkt ja jetzt bei uns beiden ganz deutlich, man braucht das Rennen, um das zu machen. Mhm. Und das fand ich auch wirklich nochmal krass. Also einmal, als ich mich dann committed habe, als Daniela dann auf einmal gesagt hat, sag mal, Nils, war das jetzt irgendwie nur ein Hirngespinst oder hast du wirklich Bock zu starten, weil Mainova sucht da eigentlich noch eine Story und wir könnten da was machen. Und das war dann schon so das Erste, wo du gesagt hast, boah, jetzt wird's eng. Und dann aber auch tatsächlich, als ich den Anmeldungslink bekommen habe und mich angemeldet habe, das war dann nochmal eine ganz, ganz hohe Steigerung. Weil dann war es halt wirklich so, shit, jetzt stehst du auf dieser Liste drauf. Und ich meine, das propagieren wir auch schon immer, dass man sich halt einfach irgendwie ein Ziel setzen muss und sei es einfach nur ein 5-Kilometer-Lauf und in dem Moment, wo man angemeldet ist, wird man anders ins Training reingehen. Und das merken wir jetzt ja auch. Du ziehst das Training durch, du gehst dahin, wo es weh tut und das ist halt einfach the magic happens outside the comfort zone. Das ist halt einfach so und das ist halt auch das, worum es ja letztendlich geht. Es geht nicht um das Rennen am 18.8. Na klar, ist das der Grund, warum man das Ganze macht, aber eigentlich dieser Weg dahin, dass das Superkostüm wieder so ein bisschen passt und dass man halt einfach wirklich dann denkt, ey, geil, habe ich das jetzt wirklich gemacht? Ich meine, fährst 170 Kilometer, knappe 170 Kilometer Rad und läufst dann nach 14 Kilometer, 5,5 Stunden bist du unterwegs, das wäre vor 4-5 Wochen undenkbar gewesen. Ja. Und vor allem, dass du dann halt 2 Tage später wieder fit bist und wieder Bock hast, was anderes zu machen und 3 Tage später läufst du dann 30er und ich weiß nicht, wann der letzte 30er war, das ist vermutlich bei mir über 20 Jahre her, dass ich ein 30er gerannt bin. So, also nicht 30 Jahre, nein, 20 Jahre nicht, Bullshit, vor dem letzten Ironman 2011. Danach bin ich safe kein 30er mehr gerannt, weil es keine Notwendigkeit gab. Und das ist ja eigentlich das, worum es geht und worum es halt auch im Ausdauersport geht und halt auch unabhängig vom Niveau. Natürlich sind das jetzt schon wieder Zeiten, von denen wir reden, da lecken sich sehr, sehr viele die Finger nach und sagen, oh Mann, ey, ein 23er im 5er Schnitt, das ist ja sensationell. Aber das ist ja völlig egal, auch wenn es dann einfach nur ein 6er Schnitt ist, 7er Schnitt, whatever. Es geht halt um den Prozess und das ist das, wo man voll drin ist und ist natürlich auch timingsmäßig einfach cool, wenn du dann auch noch sowas wie die Olympischen Spiele motivieren hast. Besser geht's ja gar nicht. Also das muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Also dann liegst du da irgendwie platt und dann siehst du da sportliche Höchstleistung und denkst, shit, das, was ich hier mache, ist doch nur absoluter Hobbysport. Das sind so die richtigen Athleten. Das setzt das Ganze dann recht schnell wieder in Relation. Aber für einen selber ist das halt schon toll. Und das ist ja wirklich das, was Spaß macht. Und auch jetzt Schwimmen, das war bei mir ganz absurd am Montag, weil ich letzte Woche nur ein einziges Mal im Freiwasser war. Mhm. Und dann war ich schwimmen und auf einmal flutschte das total gut. Und ich bin Zeiten geschwommen, die bin ich noch gar nicht geschwommen dieses Jahr. So. Und dann dachte ich, wo kommt das denn jetzt her? War bei mir früher aber halt auch immer so, dass natürlich, wenn du halt peakst und zum Wettkampf findest, also wenn meine Gesamtfitness höher ist, dann schwimme ich halt auf einmal für meine Verhältnisse auch schneller, weil ich halt einfach ja mehr Power habe. So, die Technik ist bei mir dann immer noch die gleich schlechte. Aber auf einmal schwimmst du dann halt mal wieder ein 100er unter 1,30, was halt vorher wirklich nicht machbar war. Und denkst so, ey cool, jetzt kommt ja auf immer wieder das Ärmchen oder die 50er unter 40. Und das hat sich dann heute auch wieder bestätigt. Als ich im Wasser war, war das wieder so. Ich war zwar müde vom 30er gestern, aber ich bin Zeiten geschwommen, die wäre ich vorher so nicht geschwommen. Und sogar in der Disziplin, die dir am wenigsten Freude bereitet, flutscht das dann. Und das ist halt das, was echt Spaß macht. Ne?
Ja, voll.
Der 18.8., ich meine, mega wäre es natürlich, wenn wir uns irgendwann tatsächlich im Rennen sehen würden. Also in meiner Traumvorstellung natürlich schon beim Radfahren. Das wäre natürlich, stell dir vor, wir würden zusammen loslaufen. Das wäre, oder wir würden die letzten 30, 40 Kilometer zusammenfahren. Das wäre natürlich der Hammer. Wird mir nicht gelingen, weil ich einfach zu viel im Wasser verliere. Also das ist einfach Fakt. Es sei denn, du fährst dann doch die erste Runde mit Wattbomben und in der zweiten Runde geht's dann. Aber vielleicht.
Oder ich fahre die erste Runde so locker und du fährst die Wattbomben, dass du dann auffährst.
Oh, fuck. Und dann grinst du mich an den Anstiegen an und sagst, komm, Görke, jetzt halten wir die Wacht.
Komm, jetzt was bleib aber dran. Natürlich Görke, bleib dran. Fürs Laufen machen wir dich jetzt kaputt.
Was aber natürlich der Fall ist, gestern ist ja die Startliste rausgekommen. Oh, und da war dann schon, da hat bei mir dann das Trainerherz schon ein bisschen geblutet. Also das erste Mal schon in Glücksburg, weil Günni leider den Schwimmzug verpasst hat. Du musst halt einfach im Profisport, du musst vorne mit rauskommen, ja, sonst hast du halt einfach keine Chance. Da war eine 5er-6er-Gruppe raus, wo alle Top-Favoriten drin saßen. Er und Timo Schaffelt sind 2 Minuten dahinter, 2:20 hatten die, glaube ich. Und Günni ist saustark die erste Runde gefahren, hat den Abstand nach vorne gehalten. Die Gruppe vorne ist auseinandergeflogen. Die waren dann nur noch zu dritt unterwegs. Und dann hat er aber halt, dann kam der Wind halt ganz extrem in der zweiten Runde, also auf den zweiten 45 Kilometern. Und da hat er dann richtig kassiert. Und dann ist er, glaube ich, mit 6 Minuten Abstand als Fünfter losgelaufen. Und da war halt einfach ganz klar, Treppchen wird nichts mehr werden. Und hat dann aber trotzdem den Halbmarathon super durchgezogen, schön ans Limit gegangen, undankbarer Vierter geworden, aber halt echt ein cooles Rennen gemacht. War eigentlich auch das erste richtige Rennen dieses Jahr, weil er ja im Frühjahr ein bisschen krank war. Oder nicht ein bisschen krank war, sondern für seine Verhältnisse wirklich 2,5 Wochen Trainingsausfall. Das gab es bei ihm noch nie. Und da habe ich dann schon gedacht, da habe ich ja eingangs schon gesagt, das macht so Bock, dieses Coachen und nach vorne. Und dann kam gestern die Starterliste raus bezüglich Ironman Frankfurt. Alter Schwede, Nicky Boy.
1 Million ist Profis.
Das ist schon 90 Männer am Start und wirklich einfach ein krasses Feld. Und das ist wirklich so was, wo mir wirklich das Herz blutet, dass ich dieses Rennen halt nicht verfolgen kann. Ja. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Ich glaube, ich werde wirklich nachher Nackenprobleme haben vom Marathon, weil ich immer nur zur Seite gucke, um das Männerrennen zu verfolgen. Du musst ja eigentlich immer nur nach links gucken und siehst dann die andere Mainuferseite.
Wenn du Glück hast, bist du mit ich hoffe, drin. Dass ich vielleicht bist du einfach eine Runde zurück, weißt du, 10er hinten und dann rennst du bei Blumi mit. Alter, Nils, überleg mal. Weißt du, dann läufst du Blumi an dir vorbei und du sagst, that's it. Das ist genau meine Kragenweite. Da gehe ich in Windschatten, beiß mich daran und den lasse ich nicht wieder los.
Niki, boah, das Krasse ist, die rennt halt einfach, der rennt ja 3,30, 3,35er Pace.
Nils, das kannst du, ich glaube an dich. Eine Runde.
Nee, Quatsch, ich renne doch kein. Ich renne nicht mal mehr in so einen 10er in 35 Minuten.
Ja, dann eine halbe Runde.
Nein.
Das wäre doch was, Nils. Dann hätte ich auch eine Chance, aber dass ich hinten wieder auflaufe, wenn du da eine Runde mitrennst. Das ist doch das, was ich will.
Aber das, so jetzt mal ernsthaft, hast du dir die Liste angeguckt? Hast
ja, ich habe mir die Liste angeguckt. Die Liste kam raus und ich habe bei Instagram draufgeklickt und dann war ja so zum Swipen. Dann habe ich schon unten gesehen, wie viele Spots da waren zum Swipen. Dann habe ich gedacht so, Männer und Frauen. Dann ist mir eingefallen, das ist ja nur ein Männerrennen. Und dann habe ich gedacht, Quatsch, das war anders, weil die Liste kam, ich habe geguckt bei Instagram, erst das Ding, dann nach rechts geswiped, dann kamen die ersten Namen und dann habe ich die erste Seite gelesen und so geguckt, so, Ruben startet doch, der steht gar nicht auf der Liste. Und dann so, ich kann noch swipen. Dann habe ich geswiped, zweite Seite, Ruben steht da auch nicht. Dritte Seite, dann kam auf der dritten Seite, ich weiß, also das ist jetzt aus meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob es dritte, vierte, zweite, was auch immer war, Florian Angert auf der linken Seite und ganz rechts unten dann Ruben Zipunke. Dann dachte ich, warum steht Ruben Zipunke ganz hinten auf der Startliste? Und dann konnte ich aber immer weiter swipen und also abgefahren, wie viele Profis, du hast gesagt, 90 Männer, unfassbar großes Starterfeld. Das ist so wie St. Pölten nach Corona, wo dann da ja irgendwie auch 90 oder 100 Profis auf der Startliste standen. Unfassbar. Und dann natürlich, was für Namen dann auf einmal noch wieder auftauchen mit Blumenfeld, Patrick Lange, you name it. Das ist unfassbar. Also, das wird ein gutes Rennen. Und wir können das schon mal jetzt hier im Podcast sagen. Wir werden es nächste Woche Mittwoch auch nochmal genau zeigen und extra ein Reel dafür für euch machen. So, wo die Hotspots sind in Frankfurt, wo ihr sein könnt, wenn ihr vor Ort seid. Also, ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal den Freitagabend blocken. den 16. Da gibt's dann nochmal abends in Massiv Zentral, haben wir schon mal auf Insta auch geteilt, einen Live-Talk mit uns und für alle Begleiter und Begleiterinnen eine Thank God I'm Not Racing Party. Also das würde ich mir auch nicht entgehen lassen. Und für den Sonntag habe ich jetzt schon mit Mainova gesprochen. Und zwar wird's da mit Mainova und Ironman einen Spot geben. Auf der Laufstrecke relativ kurz hinter der Wechselzone bei Kilometer 1,5 irgendwie so oder bei 800 Meter, wo ein Spot ist, wo es ist noch nicht alles, glaube ich, ganz safe, aber wo es voraussichtlich Verpflegung gibt, also Essen, Trinken könnt ihr dort kaufen und es wird eine Leinwand wahrscheinlich aufgebaut, wo das Profi-Männer-Rennen quasi live zu verfolgen ist und man kann seine Leute, für die man da ist und uns natürlich hoffentlich, nach vorne peitschen und anschieren, so dass man irgendwie supporten kann und noch das Rennen auch die ganze Zeit einmal live, wenn sie einmal vorbeilaufen, aber natürlich dann auch die ganze andere Zeit auch verfolgen kann. Also jetzt noch so ein bisschen unter Vorbehalt, aber das ist jetzt so die Info, die ich bis jetzt habe. Sobald das irgendwie 100% offiziell ist, geben wir das auf Insta nochmal bekannt, aber ja, nagelt mich da jetzt nicht zu 1000% drauf fest, aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt, also da würde ich hingehen. Wenn das alles so kommt. Aber wie gesagt, nächste Woche Mittwoch am 14. Pushing Limits Insta-Kanal, da kriegt ihr die finalen Infos. Abends.
Ja, das ist hart, weil jetzt einmal diese Party am Freitag. Thank God I'm not racing.
Aber Nils, wir können ja auch auf die Party gehen und
racen. Ein Grund, nicht zu starten. nee.
Aber Nils, so vom Rennen zwei, drei GTs.
Also, der drei würden gar nicht mehr gehen. Ich glaube, ich würde einmal dran riechen und habe schon die Lampen an, weil das wirklich... Das letzte Mal waren irgendwie zwei Gläser Weißwein und zwei Gin Tonic. Normalerweise ist das so, ja, da denkst du schon, oh, ich habe ein bisschen was getrunken, aber als ich das hatte, da ging es mir so schlecht am nächsten Tag, als hätte ich die ganze Nacht durchgefeiert. Aber es war einfach so ein schöner Sommerabend, das musste sein, ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Und dann aber natürlich, das ist schon wirklich cool, so einen Spot zu haben, wo man Getränke bekommt und wo man halt über eine Leinwand das Rennen gucken kann. Also da muss man wirklich sagen, das ist wirklich eine richtig, richtig coole Idee. Und die Starterliste, du hast es gesagt, was halt einfach krass ist, dass wirklich überall zu Namen auftauchen, du hast es gesagt, irgendwie ein Flo Angert taucht dann auf, das war Seite 2, Ruben Zipunke auch, Maurice Clavel, ich meine, wie lange ist es her, dass er den Ironman Südafrika gewonnen hat? Gefühlt 10 Jahre, aber es sind auch, glaube ich, nur 3 Jahre oder so, dass er das Rennen gewonnen hat und es kommen halt wirklich überall, stehen halt einfach Namen drauf, wo du denkst, die würden bei jedem anderen Rennen, würde man sich darüber Gedanken machen, dass die Top 3 machen, also zumindest auf den ersten 2 Seiten. Und das ist wirklich, ich finde, es fehlt so ein klein bisschen, ja, irgendwie so ein Ditlev oder hier ein Beckegaard, weißt du, Sam Long.
Patrick Lange, Linus, Christian Blumenfeld, Matt Hansen, Jackson Laundry, dann hast du hier weiter, ein bisschen weiter runter, Clément Mignon, Christian Hogenhaut, Bradley Wise. Dann hast du die Italiener, Ciccarelli, Barnaby, Worth, Menno Kohlhaas, also das ist schon, da, klar fehlen da jetzt vielleicht ein paar, aber boah, das ist schon auch einfach wirklich ganz große Namen dabei und das Feld ist so dicht einfach, dass da keine Ahnung, wie große Gruppen entstehen können. Und du weißt ja, wie das ist, so eine Gruppendynamik mit 12 Meter bei Ironman, das wird dann so ein brutales Race einfach, glaube ich, was Ausgang offen.
Also wenn die fair fahren, dann ist die Spitzengruppe vom Langener Waldsee bis zum Stadtrand Frankfurt lang. Ja. Also die Bundesstraße, die du fährst, ist einfach eine einzige Perlenkette. Du hast natürlich recht, aber so ist es halt letztendlich, wenn man jetzt rein vom Papier gucken würde, müsste, ist es Patrick Lange gegen Christian Blumenfeld. So, und da wäre es halt schon cool, irgendwie nochmal so 1-2 zu haben, dass wenn einer von ihnen ausfällt,
okay, ja,
dass es dann ein Duell geben würde. Also ich finde jetzt, wie gesagt, nochmal irgendwie ein Eden, Beckegaard. Es gibt ja so viele, die halt einfach nochmal ein Kaliber da drüber sind. Sam Laidlow. Aber was dahinter passiert, das ist, und die müssen ja auch erstmal durchkommen. Also bei Blumi ist ja immer so das große Fragezeichen. Eigentlich sollte er so volumenbasiert wie die Norweger trainieren und auch jetzt, wie die Olympischen Spiele gelaufen sind, sollte er schon das Ding gewinnen. Alles andere meiner Meinung nach wäre eine große Überraschung. Patrick, du hast es gesagt, hatte bisher nicht so eine überragende Saison. Der wird natürlich angespitzt sein ohne Ende. Ich glaube auch, dass das Aus in Rot, was Frankfurt anbelangt, eher positiv war, weil der halt einfach gleich 2 Tage später wieder richtig gut trainieren konnte. Vielleicht musste er ein bisschen auf seine Rippe aufpassen, aber letztendlich schien das Ganze dann doch nicht so schlimm zu sein, wie es im Rennen aussah. Der wird natürlich angespitzt sein. Der weiß, er muss es halt irgendwie jetzt in Frankfurt mal zeigen, dass er auch auf deutschem Boden, ich meine, Roth hat er schon gewonnen, aber er ist ein Hesse. Das wäre natürlich schon cool, wenn der da halt sich in absoluter Topform präsentiert. Und dahinter hast du halt einfach so unglaublich viel. Ich meine, auch der Robert Wilkowiecki, der hat ja auch ein Monsterrennen gemacht. Ich meine, ist der Zweiter, glaube ich, geworden, als Patrick Nilsson gewonnen hat.
Paul Schuster. Braden
Curry, unglaublich viele. Also es ist halt wirklich so, wo du halt sagst, krass, wie viele halt einfach da sind, die halt richtig, richtig stark sind. Und diese Dichte des, also die Masse des Feldes, nicht die Dichte oder die Dichte in der großen Masse, das ist halt wirklich krass. Das ist wirklich, ja, das wird halt einfach ein absolut spannendes Rennen werden. Und da kann man sich halt einfach wirklich auf eine richtig, richtig große Show freuen. Es sind schon viele Athleten qualifiziert. Es gibt 6 Plätze, es sind European Championships. Also auch da werden natürlich extrem viele drauf schielen, nochmal diese Qualifikation zu holen. Es haben schon viele den Quali-Slot geholt. Aber es ist natürlich die Chance für viele aus der zweiten, / dritten Reihe, den Hawaii-Slot abzuschießen. Ich bin mega gespannt. Wie gesagt, Günni ist am Start, Jonas Weller, der eine sehr gute Vorbereitung in St. Moritz hatte. Natürlich auch keiner, den man jetzt da irgendwie in die Top 10 reinrechnen könnte, aber Top 15 könnte auch reichen, für die Kona-Quali zu holen. Aber auch da ist es, wie du gesagt hast, du musst halt irgendwie vorne mit aus dem Wasser rauskommen. Wobei natürlich auch Athleten da sind, die mit entsprechender Horsepower auch vielleicht noch vorne ranfahren können. Also das ist, ich meine, es war ja schon vor 2 Jahren ein riesengroßes Feld, was da in Frankfurt unterwegs war. Und da ist dann Boris Stein, Ruben hat es ja angesprochen in dem Podcast mit ihm, ist Boris Stein von hinten halt rangefahren und ist durchs Feld durchgefahren. Und auch gerade mit dem Wissen des Podcastes mit Ruben, wie wird er agieren? Wird er jetzt wirklich cool bleiben oder geht doch wieder der Vollblut-Radsportler mit ihm durch und die erste Attacke kommt schon am allerersten Anstieg. Also das wird wirklich, glaube ich, oder was heißt, ziemlich sicher wird das ein Rennen sein, was in Deutschland auf deutschem Boden seinesgleichen suchen wird, weil ich glaube, klar, du hattest diese Duelle, Frodo mit Sebi und Patrick Lange, das waren auch irgendwie so Heroenrennen, aber da war halt klar, da hast du irgendwie über 3, 4, 5 Athleten gesprochen und jetzt hast du halt 90 Athleten, wovon irgendwie 20, 25 auf einem Niveau sind, die auf Augenhöhe sind. Also das ist halt schon krass. Ich meine, Namen wie Maurice Clavel, Flo Angert, die können gutes Rennen abliefern und sind am Ende 15.
Ja, das ist unfassbar.
Und das war kein schlechtes Rennen dann für die. Also das muss man halt auch mal sagen. Also ich glaube, das wird wirklich extrem viel Freude machen, an dem Tag zuzugucken. Und dann
kommt nach Frankfurt. Es lohnt sich. Ihr könnt Spitzensport live sehen und Nils und mich.
Ich bin ja wenigstens Masters. Bei mir ist es ja wenigstens ab AK50. Ab AK50 kann man offiziell sagen, es ist Masters.
Okay, klar. Nils ist ab jetzt in der Triathlon-Gruppe Masters. Ich komme ja vom Schwimmen, da ist man ab 20 Masters. Das heißt, ich zähle mich dann einfach auch da. Ja. Oder ab 20, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, 2021, irgendwie so. Du bist ja auch ruckzuck Masters. Aber, Nils, ich muss dir leider sagen, wir müssen hier heute schon gleich ein frühes Ende finden, weil ich muss noch trainieren. Wir haben ja nur noch 11 Tage und das Wetter ist gut und ich muss Radfahren. Das ist,
Da haben wir auch das Glück auf unserer Seite. Also das Wetter ist ja auch gerade echt total voll dankbar. Du hast geschrieben, also wir haben hier wirklich, es ist echt absurd, wir haben hier halt einfach krasse tropische Regenfälle. Also du hast sogar gesagt, dass irgendwie Autos unterspült wurden oder abgesoffen sind oder so. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber es ist halt wirklich definitiv anders. Wir hatten das nie, dass du so viele Wassermassen in so kurzer Zeit runterkommen sehen hast, wie hier jetzt in Hamburg dieses Jahr. Und das ist halt völlig absurd, weil du kanntest das eigentlich gar nicht durch die Dichte zum Meer, dass du diese Luftfeuchtigkeit hast. Wir haben ja eigentlich immer ein sehr, sehr gleichmäßiges Klima gehabt. Im Sommer waren es halt irgendwie maximal 25 Grad und eigentlich auch keine hohe Luftfeuchtigkeit. Und dieses Jahr ist es halt komplett anders. Also wir haben wirklich ganz oft Temperaturen Richtung 30 Grad und dann nachts halt tropenartige Regenfälle und dann gehst du morgens raus und hast eine Luftfeuchtigkeit gefühlt von fast 90% oder so.
Nils, also perfektes Hawaii-Training. Total strange. Perfektes Hawaii-Training schon mal für dich. Das heißt, du musst jetzt nur noch die Quali holen und dann hast du schon perfekt dich vorbereitet. Also, Heat nächste Woche Hamburg. sprechen wir noch ausführlich über unsere Renntaktik, welche neuen Gadgets wir uns noch in der letzten Race-Woche besorgt haben und wie die letzten Amateure diese noch im Rennen zum Einsatz bringen. Also selber das machen, was wir immer sagen, was man nicht machen sollte. Es hatte auch noch irgendwer geschrieben, das ist geil zu hören, wie ihr sonst die mega guten Ratschläge gibt und jetzt selber wie der letzte Amateur alles selber falsch macht. Oder das fasst ganz gut zusammen, finde ich. Und nächste Woche, Nils, sitzen wir uns gegenüber im Hotelzimmer, machen einen Podcast mit Race Nerves und ich bin mal gespannt, wie es bei mir ist. Ich schlafe noch ruhig. Du hast gesagt, du kannst schon nachts nicht mehr schlafen und wachst nass geschwitzt auf, weil du denkst, du bist schon auf der Racetrack. Also ja, heute etwas kürzer, dafür nächste Woche mit richtig viel Race Vorbesprechungen, Szenarien, die wir uns im Kopf ausgemalt haben, die dann genau so, wie wir sie uns ausgemalt haben, nicht stattfinden werden, sondern ganz anders kommen. Und ach, da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auf die Race Week, dich zu sehen. Und nur noch Donnerstag ist heute, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, Nils, in 4 Tagen ist Race Week.
Shit. Ja, wird spannend. Aber ich habe mir morgen schon einen Termin bei meinem Friseur organisiert. Eigentlich wollte ich wie ein Hippie an den Start gehen, aber als ich dann den Aero-Helm abgenommen habe und gemerkt habe, wie heiß es war, habe ich gedacht, nee, du musst da noch einen Race-Cut haben. Ich wurde sogar schon auf den Schnurres angesprochen.
Mach doch einfach also nur Race-Schnurres, sieht man, ist wunderbar. Ich lasse auch schon stehen. Ja. Ich mache auch Race-Schnurres. Und
Thomas McLean.
Ja, und dann ist wichtig, du könntest auch so einen schönen, nur so über dem Ohr wie nennt man das? Nicht Fukuhila, so ein.
Oh, nee,
so ein
Mallet, ich weiß, was du meinst.
So ein Mallet-Cut.
Mallet. Nee.
Der würde dir gut stehen. Da würde ich mich. Ja, Mallet gut. Und Schnurres. Ey, Junge, dann wärst du ganz vorne dabei. So, Nils, ich muss dir jetzt Ende machen, weil Tom steht schon vor der Tür. Wir wollen Rad fahren.
Grüß schön.
Wir müssen trainieren und ich habe jetzt Besseres zu tun.
Kann ich verstehen. Ich auch. Also. Es geht zu den Karl-May-Festspielen. Winnetou 2. Das sind die richtigen Highlights. Das sind die richtigen Highlights.
Du taperst schon. Ich trainiere noch. Du taperst schon. Mal gucken, wer recht behält. In diesem Sinne, bis zur Race Week. Ich freue mich drauf und schönes Wochenende. Tschüss.
Bis denn.